Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Frau Kelbrosius-Gersdorf begrüßen. Eine, und das betont tatsächlich auch immer wieder Ihre Gegner, eine exzellente Juristin, die am vergangenen Freitag eigentlich zur Verfassungsrichterin gewählt werden sollte. Eigentlich ein eingeübter demokratischer Vorgang, politisch verabredet, eine ausgemachte Sache, nicht wirklich spektakulär. Dann aber scheiterte die Wahl. Stattdessen stehen plötzlich sehr viele Fragen im Raum. Ihre Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen, Ihre Haltung zur Menschenwürde ungeborenen Lebens, Ihre Haltung zu einem AfD-Verbot. Wir haben in der Sendung hier bei uns darüber gesprochen. Ihre Haltung zur Impfpflicht während Corona. Es müssen extrem harte Stunden und Tage sein, die sie gerade hinter sich hat. Dennoch stellt sie sich mitten in dieser aufgeheizten Debatte einem Gespräch. Und die Frage ist, ist sie tatsächlich die linke Kulturkämpferin, sogar eine Linksextremistin, zu der sie manche machen, oder ist sie möglicherweise das Opfer einer Kampagne? Fakt ist, was da gerade passiert, hat auch sehr, sehr viel mit misslungenen, in dem Fall politischen Handwerk zu tun. Sie ist völlig unverschuldet in einen Entrüstungssturm geraten, den man und deswegen unverschuldet leicht hätte verhindern können. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Über das und vieles mehr wollen wir sprechen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank.
Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, Frau Kelbrosius-Gersdorf, noch mal ein kleiner Rückblick, eine Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Tage und Stunden. Freitag, der 11. Juli, der Bundestag kommt zur letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Doch statt eines Happy Ends der ersten Regierungswochen liefert sich die schwarz-rote Koalition ein Last-Minute-Drama.
Es ist kein guter Tag für die Demokratie.
Es ist unverantwortlich. Hier getrieben wird.
Die Absetzung aller Wahlen ist ein absolutes Armutszeugnis für Sie, Herr Spahn.
Ein Drama wegen einer Personalie, die eigentlich reine Routine sein sollte. Beim Bundesverfassungsgericht sollen 3 Stellen neu besetzt werden. Die SPD schlägt 2, die Union einen Kandidaten vor. 6 Wochen vor der Abstimmung im Bundestag liegen alle Namen auf dem Tisch. Die Zustimmung gilt als Formsache. Auch Unionsfraktionschef Spahn sichert zu, man werde sich selbstverständlich daran halten. Etwas voreilig, wie sich später herausstellte. In der Union brodelt es plötzlich. Die SPD-Kandidatin Kelbrosius-Gersdorf ist vielen zu liberal. Manche bezeichnen sie sogar als linksradikal. Sie halten die Juristin unter anderem wegen ihrer Einstellung zum Abtreibungsrecht schlicht für nicht wählbar. Spahn versucht offenbar noch, die Kritiker zu überreden, beißt aber auf Granit. Am Freitagmorgen, also am Tag der Richterwahl, zieht er die Reißleine. Per SMS informiert der SPD-Fraktionschef Miersch, dass die Union der Kandidatin nicht zustimmen werde. Der offizielle Grund? Plagiatsvorwürfe, die just am Vorabend im Netz auftauchen, veröffentlicht von einem umstrittenen Publizisten, Stefan Weber, der seinerseits wiederum über X erklärt, das Wort Plagiat habe er niemals in den Mund genommen. Später stellt sich heraus, dass offenbar rechte Online-Plattformen und Abtreibungsgegner schon seit Wochen Stimmung gegen Kelbrosius-Gersdorf gemacht haben. Das Ergebnis ist das gleiche. Die Wahl aller 3 Richter ist verschoben. Aus einer angesehenen Juraprofessorin wird plötzlich eine linke Aktivistin. Und die Koalition muss ihr Versprechen, zu regieren statt zu streiten, schon nach wenigen Wochen wieder kassieren. Tja, wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen?
Also ich würde sagen, es gibt mir den Umständen entsprechend. Sie können sich ja vielleicht vorstellen, dass die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und auch über meine Person in den letzten Wochen nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Nicht an mir, nicht an meinem Mann, an meiner Familie, meinem gesamten sozialen Umfeld. Insofern gab es definitiv schon bessere Zeiten in meinem Leben. Mhm. Aber ich bin auch sehr froh, muss ich sagen, dass ich heute Abend hier sein kann. Und mal zu ein paar der gegen mich erhobenen Einwände Stellung nehmen kann. Und vor allen Dingen, und daran ist mir gelegen, Herr Lanz, einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten.
Viele haben sich das im Vorfeld gefragt. Ich habe auch durchaus die ein oder andere Nachricht aus dem Regierungsviertel bekommen, um es mal freundlich zu sagen. Warum machen Sie das? Warum sitzen Sie heute Abend hier?
Ja, eben genau aus dem Grund. Es wurde in den vergangenen Wochen sehr intensiv über mich berichtet und nach meinem Empfinden eben in Teilen der Medien von einzelnen Journalisten unter Berufung aus anonyme Quellen aus der Politik eben unvollständig, unsachlich, teilweise falsch, gerade in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch. Und Sie haben es eben genannt, wie ich unter anderem tituliert wurde, ultralinks, radikal links, bis hin zu Linksextremisten. Und was ich besonders verstörend finde am vergangenen Wochenende vom Bamberger Erzbischof in Bezug auf meine Person, als Abgrund an Intoleranz und Menschenverachtung wurde gesprochen. Ich muss ehrlich sagen, das kann ich mir nicht länger gefallen lassen. Ich finde das infam. Mhm. Jeder, der mich kennt, der sich wirklich mal mit mir, mit meinem Denken und meinem wissenschaftlichen Wirken in der gesamten Breite auseinandersetzt, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist, dass geradezu im Zentrum meiner wissenschaftlichen Projekte das Bemühen um sozial schwache Minderheitenschutz, aber auch viele andere Themen, Schule, Sozialversicherungsrecht
Rente
steht.
Rente zum Beispiel auch.
Das
sehr interessant. Sie haben zum Beispiel beim Thema Rente, und da habe ich dann das Störgefühl, wenn es dann um angeblichen Linksradikalismus geht und eine linke Aktivistin, Sie haben da geradezu konservative Positionen, da sind Sie eher bei Ludwig Erhard.
Ja, ich bin weder bei Ludwig Erhard noch bei Rosa Luxemburg, weil ich eben nicht Politikerin, sondern Wissenschaftlerin bin. Erlauben Sie mir einen Satz noch, weil es mir wirklich ein inneres Anliegen ist als Mensch, zu der Äußerung des Erzbischofs von der katholischen Kirche. Ich möchte einfach mal daran erinnern, dass auch Vertreter der katholischen Kirche an die Verfassungswerte unseres Grundgesetzes gebunden sind und damit auch an meine Menschenwürde und mein Persönlichkeitsrecht. Einfach bitte darüber mal nachdenken.
Sie wirken tief getroffen, verletzt davon. Ist es zutreffend, dass Sie sogar Morddrohungen bekommen haben?
Ja, wir haben Drohungen bekommen, also ich vor allen Dingen Drohungen bekommen, per E-Mail Poststücke mit verdächtigem Inhalt, die an meinen Lehrstuhl gesendet wurden. Ich musste vorsorglich meinen Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten. Und es gab Videos in sozialen Netzwerken. Ich habe mir das ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr angeschaut. Mhm. Aber Freunde, Familie und andere haben sich das angesehen. Und da gab es unter anderem wohl ein Video, das poppt dann so auf und geht dann auch wieder raus, wo mein Bild zu sehen war und mir mit einer Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Oder auch so Aufforderungen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin mit einem Bild von mir. Und natürlich macht mir das Sorgen, natürlich belastet mich das. Und das ist auch vollkommen indiskutabel.
Und dann so Formulierungen kommen, diese furchtbare Juristin, das ist Nazi-Sprechen.
Mhm. Ja, die Vergleiche sind auch da gewesen, Vergleiche mit Nationalsozialisten. Mhm. Mit dem furchtbaren Juristen Roland Freisler.
Ja,
das sind Dinge, oder auch Kindsmörderin. Ja, das sind natürlich tiefste Schmähungen. Und das muss man einfach bei der Gelegenheit mal zur Sprache bringen. Jemand, der sich für ein so hohes Amt im Staate zur Verfügung stellt, muss sich der Diskussion stellen. Der muss sich auch der medialen Kritik stellen. Mhm. Und das darf auch zugespitzt und hart sein. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist unser höchstes Gut im Land. Aber das Ganze hat auch Grenzen. Und die Grenzen sind für mich eben da erreicht, wenn wir eine Debattenkultur in diesem Land haben, wo wir mit Meinungen und Positionen anderer, die vielleicht nicht die eigenen sind, darauf habe ich keinen Anspruch, dass man mir folgt inhaltlich, dass man mit denen eben diffamierend und schmähend umgeht. Und ich finde, die Rolle von Medien, ich spreche wirklich nur über Einzelne, das möchte ich ganz klar betonen. Ich habe sehr wohl gesehen, dass viele Zeitungen, viele Rundfunkorgane sich von vornherein die Mühe gemacht haben, vollständig, sachlich zu berichten.
Ich fand das sehr interessant. Da ist
aber manche
viel
eben
auch
nicht.
Sehr ausgewogen berichtet worden. Das ist nicht nur diffamierend, ist auch nicht nur persönlich. Das ist nicht tendenziös. Vieles davon fand ich sehr, sehr ausgewogen.
Aber vieles davon, Herr Lanz, war falsch und gerade in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch.
Das hat es so, wir gehen gleich in die einzelnen Dinge einmal rein, also ein paar wirklich neuralgische Punkte, und es gibt sozusagen die Diskussionen, die kreisen immer um den Paragraphen 218, um die AfD, um Corona, Impfpflicht und so weiter. Das sind sozusagen die Punkte, die zentralen Punkte, um die es vor allen Dingen geht. Wie erklären Sie sich die Dimension? Das hat es so noch nicht gegeben.
Das hat es so noch nicht gegeben, und ich glaube, das hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen auch so nicht vorstellen können, diese Art von Politisierung einer Verfassungsrichterwahl. Ich halte das auch für brandgefährlich, muss ich ehrlich sagen, weil das die Debattenkultur, die Grundfeste unserer Demokratie, ja, die Medien sind die Basis unserer Demokratie und unseren Rechtsstaat gefährdet und irgendwann auch mal ein Punkt gekommen ist, an dem wir uns Sorgen machen müssen um das Ansehen und die Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Ich kann mir das nicht erklären. Ich war ja bis jetzt auch gar keine öffentliche Person. Ich gehöre auch wirklich nicht zu den wichtigsten Personen in diesem Land. Aber wenn man das schon mit mir macht, wegen Positionen und Thesen, die absolut in der Mitte der Gesellschaft stehen, ja, ich vertrete gemäßigte Positionen als Wissenschaftlerin, dann müssen wir uns doch auch die Frage stellen, was dann in wirklich schweren Zeiten passiert, ob wir uns dann noch darauf verlassen können, dass wir vollständig und umfassend informiert werden. Und das ist meine Sorge an der Stelle. Mhm. Und da möchte ich auch wirklich dazu anregen, darüber mal nachzudenken.
Mhm. Würde gerne gleich mit Ihnen ein bisschen durch die Chronologie gehen. Wie läuft so etwas ab? Wer spricht einen an? Was passiert danach? Nehme aber gerade zur Kenntnis, Sie haben eben sozusagen sich ein bisschen abgesetzt von dem, was heute als Erklärung auch von Ihnen und Ihren Leuten veröffentlicht worden ist. Das war nach meinem Geschmack, und so ist es häufig angekommen, eine relativ pauschale Medienschelte. Da war dann von Kampagne die Rede. Und ich dachte, das ist nicht gut. Also eigentlich muss man sich sozusagen mit Selbstkritik beschäftigen und nicht pauschal Medienschelte betreiben. Das haben Sie aber eben gerade ein bisschen relativiert und zurückgenommen.
Ich denke, dass ich das auch in der Stellungnahme nicht getan habe. Denn ich habe ganz bewusst von einzelnen Medien, einzelnen Journalisten gesprochen, die sich dann auf anonyme Quellen aus der Politik einzelne Politiker und Politikerinnen berufen haben. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, Herr Lanz. Was für einen Grund gibt es eigentlich, wenn es diese Quelle gab, sich als Ministerin, zumal aus dem Bereich der Justiz, anonym zu einer Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht zu äußern? Ja, zu sagen, dass ich in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch polarisierend gewesen sei und ob so jemand eigentlich geeignet sei. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass die Öffentlichkeit auch diesbezüglich einen Anspruch auf Aufklärung hat. Es gibt für mich keinen Grund, da anonym zu bleiben.
Sie beziehen sich jetzt auf Berichterstattung in der FAZ. Würden Sie sagen, das war dann schon tendenziös?
Also es gab viele gute Berichte. Ja, in vielen Presse- und Rundfunkorganen. Das muss ich ganz ausdrücklich sagen. Teilweise ging durch einzelne Blätter sogar, wie ich das beobachtet habe, so eine Trennlinie durch zwischen dem politischen Teil und dem Feuilleton-Teil.
Ja, genau, und so soll es ja eigentlich auch sein, dass man versucht, sozusagen die Dialektik abzubilden, die da drin ist.
Sie müssen auch gucken, was sozusagen zuerst kam und was dann diese Welle der Berichterstattung losgetreten hat. Und da sind eben manche auch aufgesprungen, ohne sich selbst ein vollständiges Bild zu machen. Ja, ich finde, man kann schon verlangen, wie gesagt, man muss sich der Diskussion und der Kritik stellen, auch hart und zugespitzt. Aber es ist nicht akzeptabel aus meiner Sicht, wenn einzelne Thesen herausgepickt werden.
Wo beginnt die Kampagne?
Und wenn Sätze falsch wiedergegeben werden und auch aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und das war gerade beim Schwangerschaftsabbruch sehr stark der Fall.
Nochmal, die FAZ ist eine FAZ-Geschichte ursprünglich gewesen, die anfing mit kritischer Berichterstattung. Dann kam die Welt, kam Robin Alexander, dann sind Newsportale aufgesprungen. Und irgendwann hatte man das Gefühl, da läuft auch jetzt tatsächlich eine Kampagne. Aber wo genau verläuft diese Linie? Ich meine, wenn ich mir die erste Berichterstattung auch in der FAZ beispielsweise ansehe, denke ich, da haben die Kollegen ihren Job gemacht. Die haben Fragen gestellt, sie haben nachgefragt und haben recherchiert. Das ist noch keine Kampagne.
Ich finde nicht, dass man seinen Job macht, wenn man aus dem gesamten wissenschaftlichen Wirken einer Person, und ich bin ja nicht wegen einzelner Themen und Thesen sozusagen nominiert werden, sondern wegen meines wissenschaftlichen Wirkens, meiner Befähigung, Leistung und auch meiner Persönlichkeit vorgeschlagen worden. So, und wenn Sie sich mein wissenschaftliches Werk mal angucken, dann gehören da Themen wie Schwangerschaftsabbruch dazu. Ich habe mich auch mal mit der Corona-Impfpflicht auseinandergesetzt, mit dem Tragen von religiösen Kleidungsstücken in der Justiz. Aber eigentlich, Herr Lanz, sind die Schwerpunkte meiner Forschung das Schulrecht, das Verfassungsrecht und das Sozialversicherungsrecht. Und da hat jedenfalls am Anfang kaum jemand drüber geschrieben. Und was mich noch mehr gestört hat, ist das zum Schwangerschaftsabbruch. Und das war nach meiner Beobachtung relativ zu Beginn der Berichterstattung eben schlicht falsch berichtet wurde.
Darüber reden wir gleich. Ich würde gerne noch mal verstehen wollen, weil das für viele auch etwas ist, mit dem sie sich selten im Alltag beschäftigen. Mhm. Die Wahl von Verfassungsrichterinnen, Richtern ist ja in der Vergangenheit etwas gewesen, was sehr diskret sozusagen abgelaufen ist. Jetzt sehen wir das plötzlich auf großer Bühne. Wie läuft so etwas? Wer hat Sie angerufen? Wann haben Sie davon erfahren, dass Sie im Gespräch sind?
Also ich habe davon ungefähr Anfang Juni erfahren. Mhm. Da wurde ich von der SPD-Fraktion gefragt, ob sie mich vorschlagen dürfen.
Mhm. Sie haben einen Lehrstuhl in Potsdam, ne? Müssen dazu sagen.
Genau, ich habe einen Lehrstuhl in Potsdam. Also man kann mich anmailen, man kann mich anschreiben. Meine Telefonnummern, es ist ja nicht so, dass sie nicht bekannt sind. Also insofern,
Das ist nicht der schlechteste Job auf Erden. Man kann da sehr glücklich sein, nehme ich mal an. Ja. Aber wie lange überlegt man deswegen, ob man das macht oder nicht? Weil man natürlich weiß, da geht es jetzt noch mal auf eine andere Bühne.
Genau. Ich habe einen Tag, eine Nacht drüber nachgedacht. Ich habe mich sehr intensiv besprochen mit meinem Mann, weil sozusagen ein Wechsel nach Karlsruhe an das Bundesverfassungsgericht auch private Auswirkungen hat auf unser privates Leben. Das bezank privat und wissenschaftlich ein sehr gutes war. Und dann habe ich aber voller Freude und habe mich auch geehrt gefühlt zugesagt, weil es, glaube ich, für einen Juristen, eine Verfassungsjuristin eine ganz besonders tolle Aufgabe ist, dort zu sitzen und das Grundgesetz zu wahren.
Und Wann fängt man denn an zu überlegen, was habe ich schon mal irgendwo geäußert? Was könnte kritisch betrachtet werden? Was könnte Gegenstand von Polemik, von Berichterstattung werden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gedacht. Ja, ich habe gedacht, ich stehe da mit meinem wissenschaftlichen Werk. Mir ist auch klar, dass ich Thesen vertrete, die nicht jeder teilt. Den Anspruch kann ich auch gar nicht haben.
Welche zum Beispiel?
Aber gerade sozusagen in der gesamten Breite. Sie haben das Thema Rente, Rentenreform angesprochen. Und wenn Sie diese Position mal politisch zuordnen wollen, dann stehen die auf einer ganz anderen Seite als meine Haltung vielleicht zum Schwangerschaftsabbruch. Und insofern bin ich da nicht rangegangen und habe gedacht, was kommt denn da jetzt? Ich habe das auch noch nicht gedacht, als dann die Namen für alle Nominierten rauskamen. Aber als dann 2 Tage später eben die Berichterstattung über den Schwangerschaftsabbruch kam und sich das von Tag zu Tag gesteigert hat, dann war es irgendwann, ja.
Wann haben Sie das erste Mal von den Plagiatsvorwürfen gehört?
Am Tag der Wahl, morgens. Da habe ich relativ lang geschlafen gehabt, weil ich eine sehr schlechte Nacht gehabt hatte. Und dann habe ich das irgendwie aus dem Tagesspiegel gesehen.
Was haben Sie da gedacht?
Ich habe gedacht, jetzt das auch noch.
Geht um folgende Textpassage. Die Gewährleistungsebene betrifft, sehr komplizierter Text, betrifft den Prozess der Vermittlung demokratischer Legitimation. Schutzgut ist insoweit das Prinzip der Volkssouveränität, dass die Rückführbarkeit jedweder Ausübung von Staatsgewalt auf einen Willensakt des Volkes verlangt. Bei Ihnen steht das auf Seite 64, bei Ihrem Ehemann auf Seite 220. Wer hat von wem abgeschrieben?
Wir haben, als diese Vorwürfe aufgekommen sind, sofort uns erkundigt nach einer Rechtsanwaltskanzlei, die auf solche Vorwürfe spezialisiert ist. Die hat sich sofort an die Prüfung gemacht, hat das jetzt mehrere Tage geprüft und wird morgen dazu eine Stellungnahme abgeben. Und mehr habe ich dazu heute nicht zu sagen. Da bitte ich um Verständnis dafür. Morgen kommt die Stellungnahme.
Und wie haben Sie es wahrgenommen, dass der Mann, der sozusagen den Vorwurf als erster erhoben hat, dann wenig später wieder zurückzieht. War Ihnen da klar, das ist auch Teil eines größeren Spiels?
Naja, wenn so ein Vorwurf am Tag der Verfassungsrichterwahl rauskommt, dann muss einem ja eigentlich klar sein, ich finde, es hätte auch der Politik klar sein können, dass das eben sozusagen der letzte Versuch ist, mich zu verhindern. So habe ich das jedenfalls empfunden. Und insofern, ja, es hat mich natürlich überrascht, dass sowas überhaupt kam, dass es an dem Tag kam. Und es hat mich auch irgendwo aus der Bahn geworfen, das sage ich ganz offen. Es betrifft ja nicht nur mich, sondern auch meinen Mann. Aber wir haben es eben sofort gesagt, okay, jetzt brauchen wir professionelle Unterstützung. Wir geben dieses Thema komplett ab und das haben wir getan.
Wenn man merkt, da kommt jetzt nicht nur der politische, da kommt auch der mediale Druck.
Ja.
Wen ruft man da an? Haben Sie sich mit den entscheidenden Leuten in der SPD abgesprochen? Versucht man Kontakt zur CDU aufzunehmen? Haben Sie darüber nachgedacht, hinzuwerfen?
An dem Tag hatte ich überhaupt gar keine Chance, noch über irgendwas anderes nachzudenken, als den Tag zu überleben. Das sage ich Ihnen ganz offen, weil ich natürlich bestürmt wurde von allen Seiten. Nee, ich habe mich nicht an dem Tag, habe ich jedenfalls nicht so in Erinnerung, mit Fraktionen abgesprochen, sondern ich war ja mal eine Zeit lang Rechtsanwältin in meinem Leben und habe meine alten Rechtsanwaltskontakte ausgegraben und angerufen, habe gefragt, könnt ihr uns jemanden empfehlen, der sich dieser Sache annimmt? Und wurde da sofort unterstützt, da wurde uns jemand empfohlen und der wird sich morgen äußern.
Aber ruft da mal jemand an und sagt, mach dir keine Sorgen, wir ziehen das durch. Klingbeil, Mirsch, vielleicht auch jemand aus der Union.
Ich habe mit Abgeordneten aus der Union über dieses Thema überhaupt gar keinen Austausch gehabt. Aber mit Abgeordneten anderer Fraktionen war ich ja schon aus meiner Zeit vorher oder aus meiner Zeit als Wissenschaftlerin in Kommissionen, in Vorträgen. Da kennt man einfach einzelne Abgeordnete. Mit denen war ich die ganze Zeit auch im Gespräch. Und natürlich haben die mich auch darauf angesprochen. Und da habe ich immer gesagt, das, was ich auch heute Ihnen sage, wir hielten es angesichts dieses Vorwurfs für richtig und wichtig. Und das denke ich auch heute noch, das sofort professionell prüfen zu lassen, abzugeben.
Aber nochmal, das ist ja die juristische Ebene.
Ja.
Und dann versucht man irgendwie etwas zu versachlichen, was in Wahrheit längst hoch emotionalisiert ist. Und da braucht man auch ein bisschen emotionalen Zuspruch an der Stelle. Hätten sich gewünscht, dass jemand wie Lars Klingbeil beispielsweise anruft. Sie haben gesagt, pass auf, ich erkläre Ihnen das, was da gerade passiert. Und wir ziehen das gemeinsam durch. Oder Matthias Mirsch beispielsweise. Vielleicht sogar Jens Spahn.
Ja, also ich hatte viel Unterstützung auch aus den politischen Reihen. Ich habe viel Gesprächsangebote bekommen. Ich habe auch viel Bekundungen bekommen, dass man an meiner Seite steht. Das ist überhaupt gar nicht das Punkt. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Ich habe das eben gerade gesagt. Da geht es um den Job als Verfassungsrichterin. Was würden Sie ganz grundsätzlich sagen, was sollte eine Verfassungsrichterin mitbringen? Wie sollte die arbeiten? Was ist das Berufsverständnis einer Verfassungsrichterin?
Also das Berufsbild einer Verfassungsrichterin ist jedenfalls erstmal ein anderes als einer Wissenschaftlerin. Mhm. Wenn man von der Wissenschaft an das Verfassungsgericht wechselt, dann ist das ein Berufs- und Rollenwechsel, mhm. den man auch wirklich ernst nehmen muss. Ja, als Wissenschaftlerin beschäftigt man sich mit Themen, die man sich selbst aussucht. Mhm. Man legt die Verfassung aus, man greift auch aktuelle von sich aus, aktuelle politische und rechtliche Fragen mhm. auf. Ich habe das immer, Herr Lanz, als eine ganz wesentliche Aufgabe von Wissenschaft angesehen, auch diesen Brückenschlag zur Praxis zu machen, ja, sich da zu positionieren und auch Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Wozu ist denn Wissenschaft sonst nütze? Wenn man am Verfassungsgericht ist und dort ein Amt innehat, dann entscheidet man über Fälle, die an einen herangetragen werden. Also man sucht sich die Fälle nicht selbst aus und man entscheidet als Mitglied eines Kollegialorgans. Man ist einer von 8 Mitgliedern eines Senats, die mit Mehrheiten entscheiden. Ja, und insofern, da geht es natürlich auch um die Auslegung des Grundgesetzes, darum Grenzen und Gestaltungsspielräume aufzuzeigen, aber es ist ein völlig anderer Beruf.
Marc-Felix Serrao, der gleich in der Sendung sein wird, sagt, weltanschaulich neutrale Richter gibt es natürlich nicht. Aber Bürger in Deutschland dürfen erwarten, dass Juristen moderate politische Positionen vertreten. Alles andere gefährdet das Vertrauen der Bürger in die Rechtsprechung und damit in die Demokratie in Gänze. Hat er recht?
Also erstmal muss man das, glaube ich, schon mal sauber auseinanderhalten. Es geht beim Bundesverfassungsgericht nicht darum, um politisches Amt, sondern um juristisches Amt. So, da werden Personen aus verschiedenen Bereichen hinberufen, zum Beispiel aus der Wissenschaft, aus der Rechtswissenschaft und zum Beispiel aus der Gerichtsbarkeit. Als jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler hat Position. Und das ist überrascht in Karlsruhe auch niemand. Ja? Das ist ein Berufs- und Rollenwechsel, den man dann vollzieht. Insofern finde ich das nicht richtig zu verlangen, dass jemand, der sich noch nicht, dass es jemand sein muss, der sich noch nicht positioniert hat. Ganz im Gegenteil. Ich verstehe schon, dass man darauf achtet, dass es jemand ist, der das Vertrauen und den Zuspruch natürlich der Wählenden hat.
Das sagt auch nicht, er sagt,
aber es geht ja auch darum,
moderate politische Position. Das ist ja exakt das, worüber wir im Kern hier gerade sprechen.
Also es muss um wissenschaftliche Positionen gehen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man die politisch zu- und einordnet. Ja, das ist in Ordnung, weil man sich ja auch mit politischen Fragestellen beschäftigt. Aber ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ja jeder nachlesen. Also mein wissenschaftliches Wirken gibt ja gar keinen Anlass zu Missverständnissen. Und nun habe ich die alte Schwäche, dass ich mich nun mal relativ klar ausdrücke. Aber das jemandem vorzuwerfen, finde ich schon ein Problem. Ja?
Also haben Sie sich bei uns hier in der Sendung klar ausgedrückt zur AfD?
Ich habe mich klar ausgedrückt und ich habe mich an einer Stelle, das gebe ich auch gerne zu, auch nicht sehr glücklich ausgedrückt. Das wurde mir in den letzten Tagen und Wochen auch vorgehalten. Wir haben ja zusammen mit Gerhard Baum und Heribert Prantl über ein mögliches AfD-Parteiverbotsverfahren gesprochen. Und da habe ich eine Formulierung gebracht, die nicht glücklich war, nämlich, dass ein Parteiverbot nicht das Problem der Anhängerschaft beseitigen würde. Aber jeder, der die Sendung in Gänze gesehen hat, weiß natürlich, was ich damit gemeint habe, dass mit einem Parteiverbotsverfahren nicht die Probleme beseitigt werden, die Menschen dazu veranlassen, sich von der demokratischen Mitte abzuwenden. Das war gemeint und das konnte, glaube ich, jeder verstehen. Aber das war nicht glücklich, das will ich ehrlich zugeben.
Mir ist das damals, Sie erinnern sich, hat ja, eine Nachfrage, mir ist das aufgestoßen. Und ich sagte, man muss aufpassen mit solchen Formulierungen. Das fällt einem in so aufgeheizten Zeiten auf die Füße. Genau das ist wenig später passiert. Wir hören trotzdem einmal kurz rein, weil es interessant ist, das mal Wort für Wort auseinanderzunehmen. Man muss da wirklich auf jedes einzelne Wort achten. Bitte schön.
Wir wollen uns nicht ernsthaft darüber streiten, dass die AfD angesichts der Erfolge, die sie bei Landtagswahlen schon erzielt hat und angesichts der Prognosen, die sie hat, dass es da an der Gefährlichkeit scheitern würde. Die Frage ist, ob es genug Material der Verfassungsschutzbehörden gibt. Die steht, ist als Beobachtungsfall unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes, dass sie verfassungsfeindliche Ziele erreicht. Ein Satz noch. Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen.
So, und danach kam dann dieser Nachsatz, von dem Sie sagen, davon distanziere ich mich. muss jetzt auch mal sagen, muss das einmal verstehen. Ne? Jemand, der nicht regelmäßig hier in so einem Studio sitzt, kann das vielleicht schwer nachvollziehen. Hier sind sehr viele Kameras, hier sind Scheinwerfer. Sie sind jemand, von dem ich annehme, ich weiß es nicht, erklären Sie es uns, der sehr viel im stillen Kämmerlein einfach sitzt und sehr lange, sehr komplizierte Texte liest oder verfasst. Ist das richtig beschrieben?
Ja, genau, das ist der Kern meiner Arbeit.
Also das heißt, hier zu sitzen und sich sozusagen vor sehr vielen Menschen einzulassen, im Zweifel auch zu verteidigen, vielleicht auch etwas zu sagen, was einem auch mal verrutscht, das ist etwas, was Ihnen passieren kann, sagen Sie?
Ich bin kein Medienprofi. Ja. Das ist mir leider passiert und das ist bedauerlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich bin ja Hochschullehrerin, ich unterrichte Studierende mit Leidenschaft und ansonsten sitze ich am Schreibtisch, lese Texte, lege die Verfassung aus und beschäftige mich mit rechtlichen Problemen. Aber lassen Sie mich das vielleicht an der Stelle nochmal sagen, gerade weil Sie das ja jetzt umfassend eingeblendet haben. Mir ging es bei meinen wissenschaftlichen und auch öffentlichen Äußerungen zu einem Parteiverbotsverfahren auch immer in erster Linie darum, erstmal darüber aufzuklären, was für hohe Hürden nach dem Grundgesetz für so ein Parteiverbotsverfahren gelten. Und dieser Satz mit der wehrhaften Demokratie, das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Hürden sind hoch. Aber wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ja, wenn die sorgfältige Recherche und Prüfung ergibt, dass von einer Partei ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht, dann muss unsere Demokratie, eine wehrhafte Demokratie, die Möglichkeit haben, sich gegen Verfassungsfeinde zu wehren. Dazu stehe ich auch hier und heute.
Genau aus der Bemerkung und aus Bemerkungen wie dieser kommt ja genau dieser Vorwurf des Aktivistischen. Man sagt irgendwie, sie kann es quasi kaum abwarten, bis wir endlich dieses Verbotsverfahren in Gang setzen. Wäre möglicherweise die bessere Antwort gewesen zu sagen, wenn das Material gesammelt ist, dann werden wir uns in Ruhe am Verfassungsgericht damit beschäftigen, unsere Köpfe drüber beugen und dann bewerten, ob das für ein Verfassungsverbot reicht oder nicht.
Ja, das war damals gar nicht die Situation, in der ich sowas hätte sagen können. Darüber entscheide auch gar nicht ich, ob so ein Antrag gestellt wird. Ein Antrag, darüber entscheiden die zuständigen Verfassungsorgane. Das sind der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Und wenn so ein Antrag gestellt wird, dann entscheidet ausschließlich das Bundesverfassungsgericht darüber, ob die Datei tatsächlich verfassungswidrig ist und ob sie deshalb aufgelöst wird. Mir ging es bei Ihnen und an anderer Stelle immer darum zu informieren, welche hohen Hürden gelten, aber gleichzeitig klarzumachen, Parteienverbot ist ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn nach einer sehr sorgfältigen Prüfung das Ergebnis ist, dass es gute Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dann darf sich eine wehrhafte Demokratie dagegen wehren. Und dann habe ich eben zusätzlich gesagt, dazu stehe ich auch hier und heute, dann sehe ich als Rechtswissenschaftlerin auch keinen Grund, so einen Antrag nicht zu stellen. Dazu stehe ich.
In AfD-Kreisen insbesondere ist es ein Satz zur Impfpflicht, der aufgefallen ist und sehr kontrovers diskutiert wird. Eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Und dann kommt's. Man kann sogar darüber nachdenken, ob mittlerweile und da geht's auch wieder um jedes Wort, eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht besteht.
Aber entscheidend ist das Wort Nachdenken, Herr Lanz. Das ist das, was wir Juristen jeden Tag machen.
Deswegen sage ich jedes einzelne Wort.
Argumente wägen, Pro-Argument, Gegen-Argument. Was spricht wieder gegen das Gegen-Argument? Was spricht dafür? Und dann, um dann am Ende zu einem Schluss zu kommen.
Aber wenn Sie sagen Nachdenken, ist das dann Ihre persönliche Meinung? Oder ist das sozusagen etwas, von dem Sie sagen, nein, so nähern wir uns als Juristen prinzipiell einer Entscheidung?
Das ist mein Standpunkt als Rechtswissenschaftlerin, ja,
sich
mit aktuellen rechtlichen und politischen Problemen zu beschäftigen. Und das ist etwas, worüber zur Hochzeit der Corona-Pandemie die Welt auch diskutiert hat. Und dazu wollte ich einen wissenschaftlichen Beitrag leisten. Das finde ich auch vollkommen legitim, weil es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass der Staat damals nicht nur die Verpflichtung hatte, die Freiheit von Menschen zu schützen, die sich aus gutem Recht nicht freiwillig impfen lassen wollen, sondern es eben auch um den Schutz der Gesundheit und der Freiheit von Menschen ging, die sich freiwillig haben impfen lassen wollen. Das kann man, Herr Lanz, heute alles völlig anders sehen. Die ganzen Corona-Maßnahmen.
Den Kontext einmal kurz klar machen. Genau. Wir reden über November 21. Höhepunkt, Hochphase der ganzen Epidemie, des ganzen Desasters, da sagen Sie das. Sie sagen, heute würden Sie das nicht mehr so formulieren?
Ich finde, das kann man heute anders sehen. Ja, die ganzen Corona-Maßnahmen sind im Spiegel der Zeit zu sehen. Ja, meine Stellungnahme war sehr stark davon geprägt von den damaligen medizinischen Erkenntnissen und Einschätzungen zur Eindämmung, zur Verbreitung der Corona-Pandemie. Mhm. Und heute in der jetzigen Perspektive haben wir einen ganz anderen Zuwachs an Wissen und Erfahren. Ich habe mich nur damals damit beschäftigt, nicht jetzt, aber das muss man bei diesen Corona-Maßnahmen und auch bei der Frage der Impfpflicht immer mit berücksichtigen.
Ich finde auch da nochmal, Kontext ist so wahnsinnig wichtig. Ich habe gerade den zeitlichen Rahmen beschrieben. Es gibt auch noch einen sozusagen sozialen Rahmen, die Meinungsumfragen damals. Hm. Da waren sie genau nicht nur in der Mitte, sondern bei der Mehrheit der Gesellschaft. Die Mehrheit der Deutschen war damals, habe mir extra nochmal Meinungsumfragen aus der Zeit angesehen, die überwältigende Mehrheit der Deutschen war damals für eine Impfpflicht.
Und das ist beim Schwangerschaftsabbruch.
Das war der Moment, in dem dieser Satz gefallen ist. Ich will noch mal auf eins hinaus und deswegen noch mal die Nachfrage. Der Aktivismusvorwurf kommt immer sozusagen da, dass man das Gefühl hat, Sie gehen diesen einen Schritt weiter. Sie beschreiben sozusagen das Zweite vor dem Ersten. Auch da, wenn man den Satz sich genau noch mal durchliest. Sie sagen, wir müssen darüber nachdenken, ob mittlerweile eine Pflicht zur Einführung einer Pflicht besteht. Also ich als Laie, juristischer Laie, würde immer denken, lass uns darüber nachdenken, ob es möglich ist, eine Impfpflicht durchzusetzen. Aber ob es sozusagen sogar noch eine Pflicht des Staates gibt, eine Impfpflicht einzuführen, das sind nochmal zwei Schritte weiter.
Genau, das sind zwei juristische Fragestellungen, zwei verschiedene.
Exakt.
Bei dem einen geht es darum, ob das Grundgesetz das zulässt. Mhm. Und bei dem anderen geht es darum, es geht immer um Güterabwägung, Abwägung zwischen verschiedenen grundrechtlichen Positionen. In dem Fall der Corona-Impfpflicht zwischen der Abwägung der Grundrechte derjenigen, die sich nicht freiwillig impfen lassen möchten, und den Grundrechten Gesundheit, persönliche Freiheit, berufliche Existenz derjenigen, die freiwillig geimpft sind, dadurch aber keinen umfassenden Schutz hatten. Und diese Abwägung geht es. Und da geht es einmal um die Zulässigkeit, was lässt das Grundgesetz zu? Und aber auch um die Frage, ist die Güterabwägung dann im Ergebnis so zu treffen? Ich habe das offen gelassen, ich habe zum Nachdenken angeregt, dass vielleicht sich die eine Seite durchsetzt. Das ist unser tägliches Brot als Rechtswissenschaftler.
Ja, aber Sie unter verstehen meinen Punkt. Ne?
Das hat mit Aktivismus aus meiner Sicht eben überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, dass hier zwei Dinge durcheinander gewürfelt werden.
Mhm. Mir geht es auch gar nicht darum, das zu bewerten. Ja? Ich versuche sehr, sehr neutral auf das alles draufzuschauen und einfach nur den Job zu machen. Ein Punkt noch bei diesem ganzen Komplex Covid und Corona. Sie haben irgendwann mal, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, einen Aufsatz verfasst, in dem Sie auch darüber nachgedacht haben, Ungeimpfte an den Behandlungskosten für schwere Corona-Erkrankungen zu beteiligen.
Genau, das ist eine weitere juristische Fragestellung, die wir...
Das geht sehr weit, ne?
Ja, aber das müssen Sie in den allgemeinen Kontext einbetten. Sie wissen, dass die gesetzliche Krankenversicherung, wie die anderen Sozialversicherungssysteme auch, finanziell notleidend sind. Das hat viel mit dem demografischen Wandel, auch mit den Fortschritten der Medizin zu tun, mit den steigenden Kosten. Und deshalb müssen sich auch Juristinnen und Juristen die Frage stellen, wie kann man die Kosten eindämmen. Es gibt jetzt schon Vorschriften im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man in bestimmten Situationen die Versicherten an den Kosten beteiligen kann. Davon wird in der Praxis kaum Gebrauch gemacht. Und in dem Kontext ist das zu sehen.
Aber es ist natürlich ein Hammer, ne? Also wenn man dann so weit geht und sagt, okay, da gibt es auf der einen Seite das Recht auf die Unversehrtheit des Körpers. Und dann kommt jemand und sagt, pass auf, wenn du dich nicht impfen lässt, dann zwingen wir dich dazu. Und im Übrigen, wenn du es nicht tust, werden wir dich auch an den Kosten für die beteiligen, die schwer daran erkranken.
Wie gesagt, das sind
Fragen. Das ist ja auch eine politische Botschaft, ne?
Ja, aber ich bin nicht Politikerin, ich bin Rechtswissenschaftlerin. Ich finde es in Ordnung, wenn man meine Position politisch zuordnet. Aber das war nie mein Denken und Handeln. Und man muss auch als Rechtswissenschaftlerin Fragen aufgreifen, die vielleicht irgendwie sehr sensibel sind. Ich meine, Sie haben vorhin auch noch mal gesagt, bei der Corona-Impfpflicht gab es zu der Zeit, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, einen großen Zuspruch der Bevölkerung.
Richtig.
Das ist ja beim Schwangerschaftsabbruch nicht anders. Das, was ich vorgeschlagen habe für die Frühphase der Schwangerschaft, das möchten, das wünschen sich 3/4 der Bevölkerung.
Darüber reden wir gleich. Ich will noch mal, deswegen ist das so interessant heute, sich mit Ihnen auszutauschen. Ist nicht, die Position hat Andreas Rosenfelder neulich vertreten, ist nicht sozusagen das Bundesverfassungsgericht die Instanz, bei der wir als Einzelne, als Bürger eines Staates, unsere Rechte gegenüber dem Staat einklagen und durchsetzen können. Das ist doch die Idee.
Das ist völlig richtig beschrieben. Also das Bundesverfassungsgericht hat verschiedene Aufgaben und Funktionen und ist auch für verschiedene Verfahrensarten zuständig. Aber eine der wichtigsten ist das Verfassungsbeschwerdeverfahren. Und mit dem Verfassungsbeschwerdeverfahren kann jeder Mann, sich gegen Akte des Staates zur Wehr setzen. Gegen Gesetze, gegen Verwaltungsakte und auch gegen fachgerichtliche Entscheidungen. Die kann er dann vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Mhm. Die stehen sozusagen im Rang unterhalb des Grundgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht prüft, hat sich der Staat mit diesem Gesetz, mit diesem Verwaltungsakt, mit diesem Gerichtsurteil innerhalb des Rahmens des Grundgesetzes gehalten oder nicht. Das ist die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die es seit Jahrzehnten hervorragend erfüllt.
Deswegen verstehen Sie mein Störgefühl, wenn man sagt, du musst dich dann aber trotz des Rechts auf Unversehrtheit des Körpers, also was kann eine Pflicht, dich impfen zu lassen, musst du dich trotzdem an den Kosten beteiligen. Das ist das Störgefühl, das ich sozusagen habe. Aber lassen Sie uns...
Verstehe ich, Herr Lanz, aber Sie müssen eben auch sehen, dass man als Versicherter einer Sozialversicherung Teil einer Solidargemeinschaft ist. Es geht immer um das Spannungsverhältnis zwischen Eigenverantwortung auf der einen Seite und Solidarität auf der anderen Seite. Und das war eine Fragestellung, mit der ich mich da beschäftigt habe.
Weiterer Aufschrei. Sehr umstritten die Haltung zum Kopftuchverbot. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet im Februar 2020, dass ein Verbot für Rechtsreferendarinnen, ja, da geht es im Zweifel auch um angehende Richterinnen, ein Kopftuch, muslimisch, im Dienst zu tragen, verfassungsgemäß sei. Sie schreiben dann, also das Verbot ist verfassungsgemäß, Sie schreiben dann in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel 2020, das verstößt nicht gegen das Neutralitätsgebot des Staates. Sie widersprechen dem und sagen, es bleibt zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil bald korrigiert. Wie sehen Sie das heute?
Also erstmal ist es auch Aufgabe der Rechtswissenschaft, sich kritisch mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichts auseinanderzusetzen.
Das wäre meine nächste Frage
Deshalb
gewesen.
Also Berufs- und Rollenwechsel, wenn man ans Bundesverfassungsgericht wechselt. Und das ist ein total interessanter Fall und Frage, die Sie da schildern, Herr Lanz. In der Tat, das ist eine Kernfrage, die gerade auch wieder aktuell ist. Für uns als Gesellschaft, aber auch eben für mich als Rechtswissenschaftlerin.
Wenn es um die Frage geht, ob Lehrerinnen in Berlin beispielsweise bald ein Kopftuch tragen dürfen vor der Klasse oder nicht.
Ob der Staat unter Berufung auf das verfassungsrechtliche Neutralitätsgebot, das ist ein Verfassungswert, die Religionsausübung, das Tragen von religiös konnotierten Kleidungsstücken oder auch Symbolen, das Kreuz an der Kette, untersagen darf. Und da gibt es zwei Rechtsprechungslinien. Die eine ist die, die Sie geschildert haben, in Bezug auf Lehrerinnen an staatlichen Schulen. Da hat das Bundesverfassungsgericht schon vor vielen Jahren gesagt, nein, da rechtfertigt das Neutralitätsgebot es nicht, ein generelles Verbot, das Kopftuch zu tragen. In Bezug auf Rechtsreferendaren gab es später eine Entscheidung, da haben sie gesagt, doch, da rechtfertigt das Neutralitätsgebot nicht, es ist so ein generelles Verbot. Und mir geht es als Rechtswissenschaftlerin und ging es gerade in dieser Frage auch immer darum, auf Widersprüche, auf Inkonsistenzen zu weisen. Und das habe ich als Wissenschaftlerin da gesehen. Das heißt aber nicht, und das ist vielleicht auch noch mal wichtig klarzustellen, darauf hinzuweisen, dass der Staat Religionsausübung im Dienst gar nicht regulieren kann. Das Neutralitätsgebot ist nicht der richtige Ansatz. Weil Neutralität wird in Deutschland so verstanden vom Bundesverfassungsgericht, dass das ein Verbot für den Staat der Identifizierung mit der Religionsausübung ist. Wenn er aber das Tragen eines Kopftuchs zulässt, durch seine Staatsbediensteten, die auch Grundrechtsträger sind, die gibt man nicht morgens ab, wenn man ins Dienstzimmer reingeht, die nimmt man mit, die Grundrechte, dann identifiziert er sich damit nicht. Ja? Staat und Staatsbedienstete sind verschiedene Rechtssubjekte, aber es gibt andere Verfassungswerte.
Staat und Bedienstete sind verschiedene Rechtssubjekte und der Staat, sagen Sie, das ist wichtig, das zu verstehen, gedanklich einmal nachzuvollziehen, identifiziert sich in dem Moment nicht mit der Trägerin des Kopftuchs.
Ja, weil er es einfach zulässt, er identifiziert sich nicht. Wenn das für alle gleichermaßen zulässt, liegt keine Identifizierung vor, so auch das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Lehrerinnen, wie Sie es ja völlig richtig geschildert haben. So, und das ist aber nur der erste Schritt. Und der zweite Schritt, auf den ich hingewiesen habe, war, dass es andere Verfassungsprinzipien gibt. Das sogenannte Mäßigungsgebot für Beamte ist eigentlich für politische Äußerungen entwickelt worden. Und dieses Mäßigungsgebot, das verpflichtet einen als Beamten und auch andere Beschäftigte zu der mit der Aufgabe nötigerweise verbundenen Zurückhaltung. Und bezogen auf dieses Mäßigungsverbot kann im Einzelfall auch die Religionsausübung im Dienst reguliert werden. Und darauf hinzuweisen, das war mir wichtig.
Im Einzelfall, das kann man nicht generell machen.
Ich würde sagen, das ist ein Prinzip, aber darüber können wir uns unterhalten, darüber können wir streiten. Das ist auch nicht ausgelotet in der Rechtswissenschaft, dass eher eine Regulierung im Einzelfall untersagt. Aber das muss man sehen, da muss man sich auch den jeweiligen Fall dann anschauen.
Und was ist, darf ich mal fragen, Ihre persönliche Überzeugung in der Sache? Ich meine, ist jemand eine angehende Richterin beispielsweise und macht das mit einem sehr klar erkennbaren religiösen Symbol Und es ist nicht irgendein religiöses Symbol. Es ist ein Symbol, das zu einer Chiffre geworden ist für vieles und auch für den Kulturkampf, den wir gerade erleben. Würden Sie sagen, auf einer persönlichen Ebene finden Sie das okay oder nicht?
Also ich sitze hier nicht als Privatmensch, sondern ich sitze hier als Wissenschaftlerin. Ja. Und ich gebe Ihnen jetzt auch mal eine typische Juristenantwort. Ich würde sagen, das kommt drauf an, genau so ist es. Ja, es kommt wirklich auf die jeweilige Situation drauf an, es kommt aufs Umfeld drauf an. Sie haben die Lehrerin angesprochen, was ich immer noch eigentlich das prägnanteste und beste Beispiel finde. Auch da kann es Situationen geben, in denen einer Lehrerin das Tragen eines Kopftuchs untersagt werden kann, aber eben
zum
im
Beispiel.
Einzelfall.
Können Sie es auch mal konkret machen?
Ja, wenn es zum Beispiel eine Brennpunktschule ist, mit Schülerinnen und Schülern sehr verschiedener Religionen, wenn es wegen dieser verschiedenen Religionen schon ganz starke Spannungen und Konflikte an der Schule gibt, die man anders auch gar nicht in den Griff bekommen kann. Und wenn dann sozusagen ein Mittel der Wahl ist, die Situation irgendwie zu befriedigen.
Weil das eine Provokation ist, dann mit dem Kopftuch.
Genau, weil das die Debatte mehr anheizt. Vielleicht, weil es auch Kinder und Jugendliche in einem Alter sind, denen vielleicht gar nicht so klar ist, dass das Ausdruck persönlicher Religionsausübung ist, das Tragen des Kopftuchs, also von Grundrechtsausübung. Mhm. Die denken, das ist dasselbe, wie wenn der Staat sich das Kruzifix an den Schulraum schlägt. Und das ist es eben nicht. Ja.
Warum ist es das nicht?
Ja, weil er sich das da selbst zu eigen macht, sich mit einer bestimmten Religion identifiziert. Da ist es der Staat, der etwas tut.
Deswegen
wenn
ist
seine
das Kruzifix in bayerischen Schulklassen auch verfassungsgemäß.
Genau, es hat das Kruzifix in bayerischen Schulklassen ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich verfassungswidrig, weil das gegen das Neutralitätsgebot verstößt.
Aber,
und dann gab es Nachfolgeentscheidungen von anderen Instanzen, Bundesverwaltungsgericht und anderen. Und dann ging es um Widerspruchsregelungen und sowas.
Und mittlerweile ist das juristisch
konsistent? Es ist immer noch in der Debatte. Und wir unterhalten uns immer noch über neue Varianten und Fallgestaltung. Ja? Und das ist eben ein Thema, was die Menschen bewegt.
Ja, exakt, das ist der Punkt. Ja. Da geht es um etwas, was die Menschen bewegt. Mhm. Es geht am Ende auch um Vorbildfunktion. Es geht um etwas, was viele Menschen in diesem Land bewegt, wenn sie Eltern sind, die Kinder dann an einer solchen Schule haben, die ein Thema damit haben, wenn da jemand mit Kopftuch beispielsweise steht. Das in gewissen Kontexten, ich sage das nicht pauschal, aber auch an eine Chiffre für Intoleranz sein kann. Und das ist etwas, was viele Leute tatsächlich bewegt. Haben Sie da manchmal die Sorge, dass man sagen, aus einem, formulier es bewusst so, akademisch-juristischen Elfenbeinturm heraus Dinge sehr, sehr genau auseinandernehmen kann, so wie Sie es gerade machen, und sagt, das ist aber genau so nach den Buchstaben des Gesetzes und so ist es auch richtig. Aber am Ende verlieren wir die Menschen dabei.
Also erstmal habe ich Verständnis dafür, dass diese Themen Menschen bewegen. Und ich habe auch Verständnis dafür, wenn man in mein wissenschaftliches Werk schaut, da sind da schon viele Themen aus diesem Bereich dabei. Mhm. Ich habe mich viel mit Ehe und Familie beschäftigt, mit dem religiösen Kopftuch, mit dem Schwangerschaftsabbruch. Neben so Dingen wie Digitalisierung der Verwaltung, Reformbedarf im Bereich der dritten Gewalt, das lockt ja keinen hinter der Ecke hervor. Insofern verstehe ich schon, dass das Themen sind, die betreffen die Gesamtheit der Bevölkerung und das bewegt. Aber meine Aufgabe als Rechtswissenschaftlerin kann ja eigentlich nicht sein, zu fragen, was löse ich damit aus? Was denken die Menschen dann über mich? Sondern ich will einen Debattenbeitrag leisten.
Mhm.
Ja, und ich will mein juristisches Handwerkszeug sauber anwenden. Und ich glaube, das habe ich bei den Themen getan.
Das Stichwort haben Sie gerade selber geliefert und deuten es auch immer wieder an, Schwangerschaftsabbruch. Ein großer Teil der Debatte kreist genau darum, um den 218. Und da gibt es einen Satz von Ihnen, wo Sie darüber schreiben, dass es sozusagen gute Gründe gäbe, dass die Menschenwürde für Menschen erst ab der Geburt gilt. Können Sie den Satz einmal erklären?
Ja, ich würde gerne einmal sagen, was falsch ist, was berichtet wurde und was richtig ist. Und dann komme ich sofort auf Ihren Satz zu sprechen. Es ist falsch, dass ich gesagt hätte, ich bin für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt. Ich bin nie eingetreten für eine Legalisierung oder Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs zur Geburt. Es ist auch falsch, dass ich gesagt haben soll oder geschrieben haben soll, dass der Embryo kein Lebensrecht hat. Das Gegenteil ist der Fall. So, was richtig ist, ist, dass ich für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase eingetreten ist. Straffrei ist er schon heute, aber er ist rechtswidrig. Und ich bin der Meinung, dass er aus verfassungsrechtlichen Gründen rechtmäßig sein sollte. Mhm. Und was dann auch richtig ist, dass hinter diesem Ergebnis ein sehr, sehr schwieriges, und das tut mir leid, jetzt müssen wir einmal ganz kurz ins juristische Seminar.
Das ist ein Kern der Debatte.
Ich versuche es auch so einfach wie möglich zu machen. Dahinter steht ein ganz schwieriger und hochsensibler Güterkonflikt zwischen den Grundrechten des Embryos auf der einen Seite, seinem Lebensrecht, und den Grundrechten der Frau auf der anderen Seite. Und jetzt kommt der Punkt. Für die Auflösung dieses Güterkonflikts war für mich entscheidend, dass die Grundrechte des Embryos und die Grundrechte der Frau nicht in allen Phasen der Schwangerschaft gleich zu wichten waren, sondern dem Lebensrecht des Embryos habe ich in der Frühphase der Schwangerschaft ein geringeres Gewicht in der Gegenüberstellung mit den Grundrechten der Frau beigemessen und in den späteren Phasen ein höheres, umgekehrt den Grundrechten der Schwangeren in der Frühphase einen stärkeren Schutz als in der Spätphase. Man muss sich an der Stelle, und ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtig, einmal ehrlich machen, Herr Lanz. Wenn Sie das Lebensrecht des Embryos und die Grundrechte der Frau mit gleichem Schutz sozusagen gegenüberstellen.
Das ist ja das Dilemma, um das es geht.
Das ist genau das Dilemma und das Problem, um das es geht. Dann können Sie den Schwangerschaftsabbruch zu keiner Zeit rechtfertigen. Und nicht mal in Fällen der medizinischen Indikation. Das sind Fälle, in denen die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Frau gefährdet. Weil Leben nicht weichen muss. Niemand muss sein Leben für das Leben eines anderen aufopfern. Das muss nicht die Schwangere, aber das muss auch nicht der Embryo. Und bei der Menschenwürdegarantie, da habe ich nicht mehr und nicht weniger getan, als auf das verfassungsrechtliche Dilemma, was bis zum heutigen Tag auch nicht gelöst ist, hingewiesen, dass wenn wir dem Embryo ab Nidation die Menschenwürde
Nidation,
mit gleichem
Einnistung,
Schutz, Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter,
genau.
Wenn wir dem Embryo ab diesem Zeitpunkt die Menschenwürdegarantie mit gleichem Schutz wie dem Menschen nach der Geburt zuerkennen und sie, wie nach ganz herrschender Meinung, nicht abwägungsfähig ist, das heißt nicht in Ausgleich mit den Grundrechten der Schwangeren gebracht werden kann, dann ist der Schwangerschaftsabbruch, wie in der von ihm mir eben geschilderten Situation zum Lebensrecht, zu keinem Zeitpunkt zu rechtfertigen und auch nicht in Fällen der Gefährdung des Lebens der Frau. Es gibt für dieses Dilemma, und das ist das, was ich versucht habe deutlich zu machen, das kann man schwarz auf weiß nachlesen, und darüber wurde eben nicht richtig berichtet, es gibt für das Dilemma nur zwei Möglichkeiten. Entweder erkennen Sie dem ungeborenen Leben die Menschenwürdegarantie nicht zu, sondern sie gilt erst ab Geburt, oder auch der Embryo, der Fetus, ist Träger der Menschenwürdegarantie mit vollem Schutz wie der Mensch nach Geburt. Aber da muss sie abwägungsfähig sein. Ein Satz vielleicht noch dazu. Es gibt mittlerweile Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Da hat es sich mit ganz ähnlichen Konflikten in jüngerer Zeit außerhalb des Schwangerschaftsabbruchs beschäftigt. Menschenwürdegarantie zum Beispiel kontra dem Ziel der Terrorismusbekämpfung in Fällen der Online-Beschlagnahme. Da gibt es auch diese Gegenüberstellung und Ergebnis, die Zulässigkeit von Zugriffnahmen des Staates auf Daten mit Menschenwürdeschutz im Interesse anderer, in dem Einzelfall höherrangiger Verfassungsgüter.
Ich meine, das Interessante ist ja, der Bundestag entscheidet ja über den 218. Und da wird doch absehbar alles so bleiben, wie es ist. Das steht ja auch nicht im Koalitionsvertrag, an keiner Stelle.
Also im Koalitionsvertrag steht genau das, was ich vorgeschlagen habe im Ergebnis. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, ich glaube, es ist Seite 102, aber nageln Sie mich da jetzt nicht fest. Dann steht da drin, dass die Koalition für eine Ausweitung der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung in Schwangerschaft, bei Schwangerschaftsabbrüchen ist. Das kann sich nur auf die Frühphase der Schwangerschaft beziehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf es eine Leistungspflicht bei Schwangerschaftsabbrüchen nur geben, wenn er rechtmäßig ist. Also geht auch der Koalitionsvertrag davon aus, dass es diese Leistung, dass der Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase rechtmäßig ist. Das heißt, im Ergebnis passt zwischen dem Koalitionsvertrag und meine wissenschaftliche Position kein Blatt.
Interessant ist, ich bin auf eine Sache gestoßen, nach der Sie heute unbedingt fragen wollte. Ist es wahr, dass Sie bereits vor der Ampel Mitglied einer Kommission war? Also zu Zeiten, in denen Jens Spahn Gesundheitsminister war, der Sie eingesetzt hat als Mitglied dieser Kommission, um zu prüfen, was in Sachen 218, was in Sachen Schwangerschaftsabbruch eigentlich rechtlich erlaubt wäre. Ist das zutreffend oder nicht?
Also ich war Mitglied der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzung. Genau. Und die wurde im März 2023 von der damaligen Bundesregierung eingesetzt. Im März 2023. Und die hatte den Arbeitsauftrag zu prüfen, ob und wie eine Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches aussehen kann. Das haben wir getan und haben dazu einen Bericht vorgelegt nach einem Jahr intensiver Arbeit.
Aber das vorher gab es nicht?
Nein.
Was heißt das denn übersetzt? Was ist der Unterschied zu dem, was geltende Rechtslage ist?
Also der Geltenderrechtslage.
Können Sie das einmal erklären? Das, was Sie sozusagen jetzt in den Raum stellen und was so viel Kritik hervorruft, was bedeutet das für das konkrete Leben von Menschen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es bedeutet einen kleinen Schritt von der geltenden Rechtslage weg. Die geltende Rechtslage ist so, dass in den ersten 12 Wochen nach der Empfängnis, also in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft, ein Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Voraussetzungen, man muss sich beraten lassen, man muss eine Wartezeit einhalten, das muss vom Arzt natürlich erfolgen, der Abbruch straffrei ist. Man wird nicht bestraft. Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch strafbar, aber er ist rechtswidrig.
Genau, er ist rechtswidrig, es wird aber nicht geahndet.
Es ist rechtswidrig, es kommt aber nicht zu Sanktionen, es ist straffrei. Genau. Mhm. Konsequenz ist, es gibt keine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung.
Das ist das, was Sie ändern wollen.
Ich will das nicht ändern, das ist die Konsequenz dessen, was dass ich sage, dass der Schwangerschaftsabbruch aus verfassungsrechtlichen Gründen in den ersten Wochen rechtmäßig sein sollte. Die praktische Konsequenz, und da haben Sie vollkommen recht, ist, gibt es eine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung, ja oder nein?
Was noch? Das Beratungsgespräch entfällt? Gibt es weiterhin?
Gibt es einen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, an der Beratungspflicht festzuhalten, an der Wartezeit festzuhalten?
Wartezeit, die 3 Tage?
Ja, genau, die 3 Tage. Die sind jetzt auch nicht vorgegeben, verfassungsrechtlich, dass es 3 Tage sind. Aber damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Das haben wir auch sehr intensiv debattiert in der Kommission. Und da haben wir einen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers angenommen, weil es da einfach Pro- und Kontra-Argumente gibt.
Zum Schluss gefragt, können Sie nachvollziehen, dass es da genau an dem Punkt tatsächlich auch da wieder ein massives Störgefühl gab und dass es weit mehr ist als einfach nur eine Medienkampagne, wie es teilweise so suggeriert wird, weil das ja tatsächlich an die DNA wirklich auch der CDU geht, was Sie da vorschlagen. Können Sie das nachvollziehen?
Also ehrlich gesagt, Herr Lanz, nein. Denn es stand ja alles schwarz auf weiß geschrieben. Es gibt ja überhaupt gar keinen Anlass zu Missverständnissen, wofür ich wissenschaftlich stehe. Und insofern, ich war ja auch im Richterwahlausschuss, habe mich da vorgestellt, so wie die anderen Kandidaten auch, habe da die erforderliche 2/3-Mehrheit bekommen. Und ich kann das nicht nachvollziehen, wie man mit so einer wissenschaftlichen Position deshalb abgelehnt wird, zumal ja 3/4 der Bevölkerung hinter dieser Position im Ergebnis aufstehen.
Auch das ist interessant, ne? Auch da der Kontext wieder, das, was Sie da vortragen, ist keine linksradikale Position.
Ist gemäßigt.
Das ist auf jeden Fall Mehrheitsmeinung der Deutschen. In Umfragen sagen Deutsche zu, ich glaube, zu 75%, das soll legal werden, legalisiert werden. Und dazu muss man auch mal sagen, auch da wieder Kontext, wir haben eine der restriktivsten Rechtslagen diesbezüglich, wenn man auf ganz Europa beispielsweise schaut. Nirgendwo ist es so restriktiv wie bei uns. Wenn jemand wie Klaus Holleczek, vorletzte Frage in dem Zusammenhang, der ein exzellenter Jurist ist, bayerischer Gesundheitsminister war, sagt, Bundesverfassungsgericht muss eine integrierende Funktion haben. Und wenn ich jetzt wahrnehme, dass da eher jemand kommt, der aus der aktivistischen Ecke kommt, der dennoch eine hervorragende Juristin ist, ja, der aber bei diesen Themen, Lebensschutz, solche Sätze sagt, dass es um die Abwägungsfähigkeit der Menschenwürde geht und so weiter, dann habe ich ein Problem mit meinem christlichen Wertefundament. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich keine Aktivistin bin. Die ganzen Zuschreibungen sind einfach schlicht falsch. Und im Übrigen, über solche Fragen würde ja nicht ich allein am Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ja? Ich wäre Mitglied eines Senats. Mir ist dieser Berufs- und Rollenwechsel komplett bewusst. Den würde ich sehr, sehr ernst nehmen. Mich als Rechtswissenschaftlerin jetzt an solchen Maßstäben zu messen und das Ganze zu politisieren, die Verfassungsrichterwahl zu politisieren, dafür habe ich sehr wenig Verständnis. Das sollte möglichst auch nicht mehr geschehen in dieser Republik, weil das Schaden anrichtet für unsere Demokratie und für unseren Rechtsstaat und irgendwann auch für das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn ich einen letzten Satz sagen darf, was mir wirklich ein großes Anliegen ist, dass wir mal wieder über die Debattenkultur in diesem Land nachdenken. Wie gehen wir mit Meinungen und Positionen um, ob jetzt Wissenschaftlerin ja oder nein, die einem nicht gefallen, die einem nicht zusagen? Ja, Sie sind wahrscheinlich auch nicht in jedem Punkt meiner Auffassung, aber deshalb diffamieren und schmähen Sie mich nicht,
nein,
sondern
ich
deshalb
war sehr gespannt auf dieses
Argumente.
Gespräch, ehrlich gesagt, auf diesen Austausch. Ja. Wie geht's jetzt weiter?
Das ist eine gute Frage. Sicher heute nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu entscheiden. Das ist für mich auch wirklich nicht einfach, diese Frage, weil es mittlerweile nicht mehr darum geht, halte ich eigentlich die Belastung weiter aus. Die letzte Zeit war enorm belastend und allein hätte ich das nicht geschafft. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Ohne mein fantastisches Umfeld, meinen Mann, meine Familie, meine Freunde, unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen unglaublich viel Unterstützung aus der Bevölkerung, hätte ich das nicht geschafft. Aber es geht nicht mehr nur um mich, Herr Lanz.
Genau.
Es geht auch darum, was passiert, wenn sich solche Kampagnen, und es war ein Teil einer Kampagne, durchsetzt, was das mit uns macht, was das mit dem Land macht, mit unserer Demokratie, das muss ich wägen. Ich muss natürlich auch berücksichtigen, wie kann das Bundesverfassungsgericht weiter in Ruhe arbeiten, funktionsfähig bleiben.
Das ist wieder dieses Dilemma.
Das ist wieder dieses Dilemma. Und was mich enorm bewegt und berührt hat in den letzten Wochen, ich will das an der Stelle gerne mal sagen, ich habe Tausende von Zuschriften mittlerweile bekommen, das meiste per Mail, manchmal Anrufe, manchmal Post von Menschen aus der Bevölkerung, aus der Politik, von Pfarrern und Pastoren, von Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtswissenschaft, aus anderen Disziplinen, die mich nachhaltig aufgefordert haben, jetzt nicht zurückzustecken, weil dann sich so eine Kampagne durchsetzt und weil wir dann nicht wissen, was bei der nächsten Verfassungsrichterwahl passiert. Und das muss ich jetzt alles mal wägen. Und da können Sie mir glauben, das ist nicht besonders einfach.
Könnte der Zeitpunkt, der Moment kommen, an dem Sie sagen, die Debatte rund um meine Person ist so groß, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass das Verfassungsgericht am Ende beschädigt wird?
Sobald das auch nur droht, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten. Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten. Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land, weil wir nicht wissen, was dann hinterher passiert. Das sind alles Aspekte, die nehme ich unglaublich ernst und die bedenke ich.
Also dann doch sehr viel Klarheit an dem Punkt. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen für die nächste Zeit sehr viel Kraft. Die werden Sie brauchen. Würde mich freuen, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit mal wieder hier in diesem Studio treffen. Wir haben damals ja über den Wert des Grundgesetzes gesprochen. Und da ging es genau um diese Dinge. Da ging es auch um die Frage, wie wir miteinander sind, welchen rechtlichen Rahmen das Ganze hat und was uns eigentlich verbindet. Es ging nicht um das, was uns trennt. Jetzt sind wir an einer ganz anderen Kante. Und ich glaube, das werden wir weiter miteinander verhandeln müssen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Ich danke Ihnen.
Und bevor wir gleich weiter diskutieren, mit Anna Lehmann und Marc-Felix Serrao, schauen wir einmal kurz rein, wie aufgeheizt die Debatte im Bundestag dieser Tage zu diesem Thema war. Von einer ruhigen Sommerpause keine Spur. Schauen Sie mal.
Es ist kein guter Tag für die Demokratie bei uns im Land. Und ich will sehr deutlich machen, wir als SPD, wir haben in den vergangenen Wochen bei wirklich schwierigen Entscheidungen, die unsere ganze Fraktion sich verdammt schwer gemacht hat, wir haben gestanden. Und ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen.
Sie haben hier eine Richterin vorgeschlagen und wollten sie auch wählen nach Ihren Vorabsprachen, Frau Frauke Brosius-Gersdorf, die Babys vor der Geburt Ihnen keine Menschenwürde zugesteht, sie also zur Abtreibung freigibt, die schärfste Impfpflichten verfolgt, können Sie noch so schreien, und die ein AfD-Verbot fordert. Also genau das Gegenteil von der Neutralität, die das höchste Amt erfordert, meine Damen und Herren.
Die Absetzung aller Wahlen ist ein absolutes Armutszeugnis für Sie, Herr Spahn. Ihre haltlosen Vorwürfe sind wirklich absolut erbärmlich. Sie machen eine Frau nieder, die sich für die Selbstbestimmung von Schwangeren einsetzt, so wie es über 80% der Menschen in dieser Gesellschaft auch wollen. Die wollen § 218 aufstreichen.
Es ist unverantwortlich, was hier getrieben wird, wie auf rechte Newsportale in Ihrer Fraktion offenbar Einfluss genommen wird, sodass man heute
wegen
angeblicher Plagiatsvorwürfe, die dieser Mann gegen alle und jeden in der Republik erhebt und die er gerade wieder revidiert hat,
Frau Hasselmann,
die Karriere
bitte zum
einer
Ende
Frau
Ihrer Rede
so zu gefährden. Und ich sage das einmal an alle Frauen in der Republik und hier.
Frau Hasselmann,
ja, und wir freuen uns jetzt sehr, dass Anna Lehmann, Parlamentskorrespondentin der TAZ, und Marc-Felix Serrao von der NZZ bei uns sind. Herzlich willkommen. Und vielleicht die erste Frage an Sie, Frau Lehmann. Wen haben wir da gerade gesehen? Eine linke Aktivistin oder eine Richterin?
Eine angesehene Rechtswissenschaftlerin, die um ihren Ruf kämpft. Und ich finde es bewundernswert, dass sie sich diesem Auftritt gestellt hat. Einen ähnlichen Auftritt, allerdings nicht öffentlich, hatte sie im Richterwahlausschuss. Da hat sie 40 Minuten Fragen aller Abgeordneten beantwortet. Das Ergebnis war offenbar so. Und genau die Fragen zu den Themen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Lanz, das Ergebnis war offenbar so, dass sie die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder bekommen hat und dass dieser Ausschuss sie für die Wahl nominiert hat. Mhm. Und das, was danach passierte, war einzigartig, dass ein Vorschlag des Richterwahlausschusses im Nachhinein quasi, dass die Wahl nicht zustande kam, weil in der regierungstragenden Union die Mehrheit nicht da war. Mhm. Also das Problem, was wir sehen, ist ganz eindeutig in der Union verortet. Frau Brosius-Gersdorf ist nicht das Problem. Sie ist das Opfer. Und ich finde es bemerkenswert, dass sie trotzdem und weiterhin zur Verfügung steht. Und ich finde, die Union muss dieses Problem klären, und zwar bei sich. Und sie kann es nicht klären, indem sie sagt, ach, Frau Brosius-Gersdorf, ziehen Sie doch bitte zurück. Das erspart uns die Klärung unserer internen Probleme. Ich finde, das gilt auf keinen Fall.
Mhm. Herr Serau.
Ich würde der Kollegin recht geben, dass Frau Brosius-Gersdorf in diesem Entrüstungssturm der letzten Wochen das Opfer war. Das haben Sie ja auch völlig richtig gesagt. Sie ist da unverschuldet hineingeraten.
Ja, weil es um politisches Handwerk geht, ne, das da nicht funktioniert hat offensichtlich.
Und die CDU hat so ziemlich alles versaubeutelt, was man versaubeuteln kann. Also die Fraktionsführung und auch der Parteivorsitzende hat kein gutes Bild abgegeben. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, diesen Befund lösen von der Frage, ist sie mit all ihren Positionierungen, die sie vorgenommen haben, zu den Themen, die sie gerade mit ihr diskutiert haben, geeignet für die rote Robe von Karlsruhe, für das höchste Gericht des Landes? Da geht es nicht um das Landgericht Warne-Eickel, sondern da geht es wirklich um das Gericht, das auf das Grundgesetz aufpasst. Und da hatte ich vor dem heutigen Abend große Zweifel, und die konnte Frau Brosius-Gersdorf, die hier mutig aufgetreten ist, aber trotzdem nicht ausräumen.
Weil?
Naja, nehmen Sie als Beispiel das, was Sie hier in der Sendung im Juli 2024 zu einem AfD-Parteiverbotsverfahren gesagt hat. Da hat sie ja heute eingeräumt, Mensch, ich habe mich da an einer Stelle unglücklich ausgedrückt. Also wenn die Partei dann verboten ist, dann sind damit ja nicht ihre Anhänger beseitigt. Da würde ich sagen, das war ein sprachlicher Lapsus. Ja. Das war nicht das Problem. Das Problem war, man muss diese Passage sich ganz anschauen. Sie sagt nämlich zu Beginn, wir müssen ja wohl über die Gefährlichkeit dieser Partei gar nicht diskutieren, angesichts ihrer Wahlergebnisse, angesichts ihrer Prognosen. Dann sagt sie, wenn der Verfassungsschutz genügend Material zusammengetragen hat, ja, dann wäre es doch ein starkes Zeichen der wehrhaften Demokratie, wenn es dann auch gegen die Verfassungsfeinde vorgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von einer Juristin, die nach Karlsruhe gehen will, ungeachtet der Tatsache, dass das ein Rollenwechsel ist, erwarte ich doch dann, dass sie sagt, das mag ja sein, dass der Verfassungsschutz was vorlegt, von dem er meint, das reicht. Und dass dann die Bundesregierung oder der Bundestag oder der Bundesrat einen Verbotsantrag stellen. Aber dann wird mal ergebnisoffen geprüft, ob das was ich meinte, mit der Verfassungsfeindlichkeit. Und wenn man sich die Passage aus der Sendung von vor einem Jahr anschaut, dann hat man ganz stark den Eindruck, da ist jemand, der steht einem Parteiverbot der AfD, vorsichtig formuliert, sehr wohlwollend gegenüber. Und wenn man dann, ein Gedanke noch, wenn man dann bedenkt, dass die SPD auf ihrem Parteitag gerade erst einstimmig beschlossen hat, sich für ein Parteiverbot einzusetzen und dann ausgerechnet diese Juristin nominiert für Karlsruhe, das hat ein Geschmäckle. Und das Problem ist, an diesem Gericht müssen wirklich die Richter über jeden Zweifel erhaben sein.
Aber Herr Serrault, das war vor einem Jahr der Auftritt von Frau Brosius-Gersdorf hier in der Sendung. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war überhaupt noch nicht die Rede davon, dass sie als Juristin ans Verfassungsgericht nach Karlsruhe geht. Sie hat sich als Rechtswissenschaftlerin geäußert und sie hat im Prinzip genau das gesagt, was auch das Grundgesetz sagt. Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Und wenn es genügend Material gibt, dann soll man das prüfen. So what?
Sie hat aber gesagt, wenn es genügend Material gibt, dann soll der Staat wehrhaft werden, seine Zähne zeigen, gegen die Verfassungsfeinde vorgehen. Es ist aber in dem Moment...
Und das steht in der Verfassung.
Jetzt wird es ein bisschen nickelig, aber es gibt in dem Moment, wo der Verfassungsschutz, eine staatlich weisungsgebundene Behörde, sagt, hier ist genügend Material, ist das doch noch längst nicht erwiesen. Und ein Richter muss doch unvoreingenommen neutral in so einen Prozess reingehen.
Aber sie hat ja auch gesagt, sie fällt diese Entscheidung gar nicht. Das ist eine Entscheidung, die nicht das Bundesverfassungsgericht fällt. Das ist eine politische Entscheidung. Und die wird von Bundesrat, Bundestag... Oder der Bundesrat, Bundestag oder dem
Bundesregierung
gefällt. Und das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann nur, ob das Material ausreicht. Ob es tatsächlich ein Angriff, also ob es tatsächlich so ist, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet ist. Und das ist doch ein Rollenwechsel, also quasi vom politischen Akteur zum Richter, den andere vor Frau Borsius-Gersdorf auch schon vollzogen haben. Ich erinnere nur an den gegenwärtigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habart, der war früher Abgeordneter der Unionsfraktion. Der hat im Nachhinein das Gesetz zum BND, zur Massenüberwachung, was er als Abgeordneter mit durch den Bundestag gebracht hat, für verfassungswidrig erklärt. Und diese Unvoreingenommenheit, die muss man doch auch, die man Herrn Habart zubilligt hat und wo man sieht in der Realität, das funktioniert, die muss man doch auch jetzt Frau Borsius-Gersdorf zubilligen sollen. Wo ist das Problem?
Sozusagen, Sie meinen die professionelle Distanz.
Natürlich.
Die völlig losgelöst ist
natürlich,
von dem, was man
privat anderen,
denkt oder glaubt.
Wenn man in einer anderen Position ist, dann sieht man die Dinge dann auch anders.
Muss man davon ausgehen, bei Profis, Herr Serrao, dass Sie dazu in der Lage sind?
Ich würde immer sagen, ja. Es wäre schön, wenn man davon ausgehen könnte. Aber nochmal,
Bei Herrn Habart hat es doch funktioniert. Wieso soll es ausgerechnet bei einer Frau nicht funktionieren?
Das ist ein anderer Fall. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das unproblematisch war. Schauen wir doch mal nur auf das, was sie hier gesagt hat, das, was sie heute auch nicht gerade gerückt hat. Und dann einfach den Anspruch, dass es tatsächlich Richter sein sollten, die über jeden Zweifel erhaben sein müssen. Und wenn
aber
es
was
allein
heißt das genau, Herr Serrao, über jeden Zweifel erhaben?
Ich zitiere jemand anders. Tilman Kuban, CDU-Bundestagsabgeordneter. Nun wahrlich nicht irgendwie rechtskonservativer Rand seiner Partei. Jemand, der selbst einem Parteiverbotsverfahren sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Hat Frau Borsius-Gersdorf empfohlen, sozusagen selbst auf diese Nominierung zu verzichten, weil er sagt, das, was sie so pointiert und so aufgeladen hier in der Sendung zu einem Parteiverbotsverfahren gesagt hat, den Verdacht erweckt, dass es da möglicherweise irgendwie von der SPD ganz klar eine Hoffnung mit verbunden ist, sie nach Karlsruhe zu schicken. Und schon der Verdacht beschädigt das Gericht und sozusagen den Glauben, die Überzeugung der Bürger, dass dieses Gericht unabhängig ist. Es ist ja das Staatsorgan mit dem höchsten Ansehen im Volk und daran soll sich bitteschön nichts ändern.
Ja, aber wieso ist denn Herr Habart ein ganz anderer Fall? Ich meine, der Mann war Politiker. Wenn wir in einer ähnlich aufgeheizten Debatte wären, dann würden Sie sagen, natürlich hat der vorher parteipolitisch agiert und trotzdem hat er es geschafft, sein Rollenverständnis hin zu revidieren, zu einem neutralen Verständnis, indem er sagt, ich bin einzig und allein der Verfassung verpflichtet und das ist entspricht eben genau dem, was Frau Borsius-Gersdorf bislang gemacht hat. Sie hat sich aktuelle Fragen, die natürlich die Bevölkerung, die zu Diskussionen anregen und die natürlich auch das Verfassungsgericht erreichen, gerade weil sie umstritten sind, sonst würden sie das Verfassungsgericht ja nicht erreichen. Sie hat sie sich aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive angesehen. Und was sie getan hat, ist eine Güterabwägung. Sie hat verschiedene Verfassungsgüter miteinander abgewogen. Und das hat sie hier in der Sendung dargelegt. Und genau das qualifiziert sie in meinen Augen eben genau auch für so eine Rolle als Richterin am Bundesverfassungsgericht.
Ich glaube,
nämlich immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Gütern vorzunehmen.
Ich glaube, es gibt noch viele gute andere Gründe, an ihrer Eignung zu zweifeln. Nur noch mal eine Frage. Sie hat nicht nur Rechtsgüter abgewogen, sondern sie hat unter anderem noch mal gesagt, an der Gefährlichkeit der AfD, darüber müssen wir ja wohl nicht mehr diskutieren. Wo ist denn das eine wissenschaftliche Güterabwägung? Das ist
gibt
eine Vorfestlegung.
Sie sagen, es gibt genügend andere Gründe. Gibt es denn fachliche Gründe, die dagegen sprechen? Also ich habe heute einen Aufruf von 300 Rechtswissenschaftlerinnen gelesen, darunter 4 ehemalige Verfassungsrichter, die sagen, es ist eine hoch angesehene Rechtsprofessorin. Aber Sie haben offenbar andere
Informationen. Das sagt Herr Serrao ja auch. Das würden Sie ja nicht bestreiten. Das haben Sie auch immer wieder geäußert. Das
ist jemand, der, habe ich auch
der fachlich,
also fachlich
völlig über den Dingen steht.
Ja, ich bin auch kein Jurist. Ja. Das wäre anmaßend von mir, da irgendwie fachlich ein Urteil zu fällen. Nein. Aber
warum genau ist sie dann ungeeignet? Was ich so merkwürdig finde, Herr Serrao, bei dem ganzen Vorgang ist, an der Eignung von Frau Borsius-Gersdorf gab es keinen Zweifel bis vor wenigen Tagen. Weder bei Jens Spahn noch bei irgendjemand anderem in der Unionsfraktion. Und auch auffallend, die gesamte CSU stand wie eine Eins.
Ja, erstaunlich, oder?
Ja, also, an der CSU ist das nicht gescheitert.
Sie haben mit ihr über das Abtreibungsrecht ja diskutiert und über den Begriff der Menschenwürde. Und das ist tatsächlich, ich habe den Text von ihr, dieses Gutachten zum Schwangerschaftsabbruch und zum Begriff der Menschenwürde gelesen. Ich habe versucht, ihn als Nicht-Jurist zu verstehen. Und sie hat völlig recht, das ist wirklich eine hochkomplexe, rechtsdogmatische Auseinandersetzung.
Und ein Dilemma, ne?
Ein Dilemma.
Genau. Also was liegt sozusagen mehr?
Aber es ist tatsächlich
der Mutter, der Schwangeren oder das Recht des
Aber im Kern steht die Auseinandersetzung über den Begriff Menschenwürde. Und das, was sie sagt, dass es aus ihrer Sicht gute Gründe gibt, dem ungeborenen Leben bis zum Zeitpunkt der Geburt keine Menschenwürde zuzusprechen.
Das hat sie eben nicht gesagt.
Das hat sie nicht gesagt.
Es gibt gute Gründe,
die unabwegbare Menschenwürde.
Die unabwegbare, die, ja. den, Die Menschenwürde ist ja sozusagen der Artikel 1 Grundgesetz ist unabwägbar so. Also dem sozusagen die Menschenwürde zu relativieren sozusagen für das ungeborene Leben.
Und das ist ein Bruch. Und verweist in dem Zusammenhang auf Artikel 2, ja. Recht auf Leben.
Genau. Genau. Aber der ist sozusagen abwägbar gegen andere Rechtsgüter, wenn ich das richtig verstanden habe. Deshalb ist ja auch die bisherige Rechtsprechung von Karlsruhe eine andere als das, was Sie hier vertreten. Ich habe da einen wunderbaren Aufsatz kürzlich gelesen, den hat Hans-Jürgen Papier, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, erst im Mai diesen Jahres gehalten, zum Thema Menschenwürde. Und da ist auch ein Absatz zur Menschenwürde des ungeborenen Lebens. Und da steht der schöne Satz, es gibt kein menschliches Leben ohne Würde. Und man kann das sicherlich rechtswissenschaftlich kontrovers diskutieren, aber das haben Sie ja auch angedeutet, für Vertreter von Parteien, die das C im Namen haben, ist das ein anderes Thema.
Auch für die Kirchen ist das ein anderes Thema.
Und dass die da sozusagen dann auf der Zinne sind, finde ich absolut nachvollziehbar. Weil nochmal, wir müssen hier jetzt keinen theologischen Exkurs machen. Genau. Aber Christen, wie Juden übrigens auch, sind überzeugt von der Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen, nicht wahr? Genesis, erstes Buch Mose, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, der ungeborene Mensch, auch im 9. Schwangerschaftsmonat, hat keine Würde, dann ist das für jemanden...
Das hat sie nicht gesagt.
Wenn ich ihm die Menschenwürde, die grundgesetzlich garantierte, erst ab der Geburt gewähre, dann ist das die Konsequenz.
Ja, da haben Sie falsch verstanden.
Und ganz ehrlich, wenn das bei Christlichdemokraten und CSU-Mitgliedern nicht übel aufstößt und die nicht merken, hier ist eine rote Grenze überschritten. Man kann anderer Meinung sein, um Gottes Willen, aber wenn ich für eine christliche Partei im Parlament sitze, dann müsste ich sagen, hier ist für mich die rote Linie.
Erstens, es gibt Unterschiede zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche.
Das stimmt.
Die evangelische Kirche spricht sich zum Beispiel für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase aus. Zweitens, für mich als Frau ist es überhaupt nicht schwer zu verstehen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich schwanger werde, also wo ich quasi, wo ich empfange, gebe ich nach der geltenden Rechtsprechung quasi meine Würde ab und sage, jetzt bin ich nur noch Gefäß und zuständig für die Aufzucht dieses oder muss den Embryo austragen. Denn aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt nämlich auch eine Pflicht zum Austragen eines Embryos, zum Fötus und dann zum Kind. Nun ist es natürlich so, dass in den vergangenen Jahren auch die Rechte der Frau gestärkt werden. Auch ich als Frau besitze ja eine Menschenwürde. Und die erlischt für mich natürlich nicht in dem Augenblick, wo ich schwanger bin.
Das ist ja auch also, exakt das Dilemma. Um das
also ist es natürlich richtig, dass hier zwei Güter gegeneinander abgewogen werden. Und was Frau Brosius-Gersdorf sagt, ist im Prinzip die geltende, etwas verschwiemelte Regelung. Je früher, desto mehr überwiegt mein Selbstbestimmungsrecht, mein Persönlichkeitsrecht. Und je später, umso mehr hat das Kind sozusagen das Recht, sich zum Kind zu entwickeln, bis zur extrauterinären Lebensfähigkeit. Also ich weiß nicht, ab der 30., 35. Woche, ich weiß es nicht. Aber es ist doch klar, da gibt es eben einen Widerspruch. Wir drücken uns seit Jahren darum herum, den zu lösen, indem wir sagen, ja, es ist eigentlich rechtswidrig, aber naja, straffrei. Das bringt die Ärzte in Bedrängnis, das bringt die Wissenschaftler, also die Gynäkologen in Bedrängnis, weil das Ganze gar nicht vernünftig gelehrt wird. Und was es bedarf, ist einfach eine Klärung. Und Frau Brosius-Gersdorf bewegt sich doch da im absoluten Mainstream. Die Mehrheit der Menschen sagt, also das, was jetzt geltende Praxis ist, das sollte möglicherweise auch legalisiert werden. Punkt. So. Total pragmatisch.
Aber wenn die Lösung für dieses rechtsdogmatische Dilemma, was zweifelsohne besteht, am Ende heißt sozusagen, die Menschenwürde, die grundgesetzlich garantierte, zu relativieren, finde ich, und das ist mein einziger Punkt, es ist nachvollziehbar, wenn Vertreter einer christlichen Partei sagen, nein, da gehen wir nicht mit.
Da besteht auch, Herr Sarah, überhaupt kein Dissens. Ich würde aber mit Ihnen beiden gerne als politische Journalisten, als exzellente Leute auf diesem Gebiet mal darüber reden, was da politisch passiert ist. Weil all das, was wir hier besprechen, und man kann ja völlig anderer Meinung sein. Man kann sagen, man findet das total abwegig, was sie da vertritt. Das ist eine Haltung, die geht mit uns als Christdemokraten und so weiter in keinster Weise zusammen. Das kann man ja alles haben. Das ist völlig legitim. Es gibt gute Gründe, jemanden wie Frau Brosius-Gersdorf dann genau aus dem Grund nicht ans Verfassungsgericht zu berufen. Aber das wusste man alles vorher. Und es gab Konsens darüber.
Ja.
Mit allen.
Ja.
Und dann gehst du plötzlich hin und sagst, jetzt doch nicht. Und dann sieht man noch so einen komischen, halbgaren Plagiatsvorwurf irgendwo raus und hält sich an dem so lange fest als letzter Strohhalm, bis der Plagiatsjäger nach vorne geht und sagt, Freunde, Achtung, Plagiat habe ich nie gesagt, damit das klar ist. Und dann fällt das ganze Ding endgültig in sich zusammen. Was ist denn da passiert? Wie kann es denn sein, dass Profis wie Jens Spahn und anderen in der Union, dass die nicht verstehen und mitkriegen, was da in der eigenen Fraktion passiert? Weil nochmal, ich glaube, zum Teil wurde das natürlich kampagnenartig dann verstärkt.
Auch.
Aber exakt, aber das greift viel zu kurz. Das betrifft so viele rote Linien im Zweifel, auch in der Union, dass man sagen musste, naja, klar haben die ein Magengrummel bei dem Thema. Warum hat man das nicht ernst genommen? Können Sie das erklären?
Also platt gesagt, weil Merz und Spahn, die ja Merkel stets vorgeworfen haben, sie könne die Union nicht lesen oder sie verstehe die Seele der CDU nicht. Weil die sie in dem Moment auch nicht verstanden haben. Sie haben ihre eigene Partei nicht lesen können. Punkt. Also ihnen ist da, sie haben die Signale nicht gehört, sie haben die Welle nicht gespürt und sie ist in dem Moment, also sie ist dann quasi gebrochen und sie haben es nicht kommen sehen. Und hätte man das vorher verhindern können? Ja, man hätte es verhindern können. Vielleicht, wenn man nicht wie Herr Spahn die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, sich in einem Maskenbeschaffungsskandal zu verteidigen.
Ist das Thema, dass Spahn abgelenkt durch Maskenaffäre und Friedrich Merz sehr viel in der Welt unterwegs, weil
auch,
es gerade viele
es ist Teil des Problems. Ich würde sagen, es ist Teil des Problems. Also es grummelt in der Unionsfraktion. Diese Koalition mit der SPD ist, die stößt also vielen sauer auf. Das ist nicht bis zum Ende geklärt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Fraktion Merz nicht folgt. Also jetzt ist ja bei allen wieder präsent diese verpatzte Wahl zum Kanzler. Da fehlten im ersten Wahlgang 18 Stimmen. Und die kamen garantiert nicht alle aus der SPD.
Die Frage
SPD.
Stellt sich plötzlich neu.
Ja, die
Woher
Frage
kam
stellt
die?
Sich plötzlich neu. Also Merz hat auf dem Weg in diese Koalition jede Menge Wahlversprechen gebrochen. Auch das kommt wieder hoch. Und dann gab es natürlich eine Kampagne. Ja, es gab eine Kampagne mit zehntausenden E-Mails, mit einer Petition mit über 100.000 Unterschriften.
Ja, aber wir
gegen
sind ein Volk von 84 Millionen.
Ja, gegen die radikale Lebensfeindin Brosius Gersdorf. Da gab es einschlägige Seiten, 1000+, Citizen Go, Aktion für das Leben und so weiter. Das sind alles, die sind Teil einer internationalen, vernetzten, reaktionären, antifeministischen, das ist alles gut belegt. Das hört sich jetzt verschwörend an.
Aber
das entfaltet natürlich auch. Natürlich ist es belegt. Da gibt es einen Bericht des Europäischen Parlaments, das können Sie alles nachlesen, tun Sie es gerne. Jedenfalls.
Mir geht es nur darum, Frau Lehmann, dass auch beispielsweise die Position.
Da wurden Abgeordnete mit Mails geflutet. Insofern, und jetzt rühmen sich diese Seiten auch, dass sie sozusagen verhindert haben, dass Frau Brosius Gersdorf
gewählt
wurde.
Ja, auch AfDler, die dann öffentlich sagen, Job erledigt, weil denen hilft das sozusagen.
Ja, aber das alles trägt natürlich dazu bei. Also das ist eine Gemengelade aus verschiedenen Faktoren. Ich finde, wenn die Union jetzt eins machen muss, ist eigentlich, sich an die Seite von Frau Brosius Gersdorf zu stellen. Ich glaube, es gibt gar keine andere Wahl. Erstens, um den rechten Agenda-Settern nicht zu zeigen, wir geben der Meinungsmache nach. Mhm. Und zweitens, weil sie genau die Position oder einige Positionen, die Frau Brosius Gersdorf vertritt, nicht vertreten. Weil was ist denn die Quintessenz? Die Union oder die CDU kann nur noch Richterinnen wählen, die ihrer Meinung sind? Ich meine, damit beschädigt sie dieses Wahlverfahren, wo es immer eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und andererseits, aber damit beschädigt sie auch die Institution des Bundesverfassungsgerichts, wo es ja genau darauf ankommt, verschiedene Positionen zu einen.
Ich muss noch mal nachfragen, Herr Serrao, wie konnte das passieren? Ich meine, die Union hatte andere Kandidaten, teils dann den Grünen nicht genehm, abgelehnt und so weiter, zu konservativ. Und dann lässt man das Ding so lange laufen, bis das Bundesverfassungsgericht selbst jemanden vorschlägt. Das heißt, es ist gar kein Vorschlag sozusagen der Union. Und dann merkt man plötzlich, warte mal, unsere Position findet sich da gar nicht richtig wieder. Klammer auf, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Klammer zu. Und dann stehst du plötzlich vor der Situation, du verabredest das alles. Das ist eine große Fraktion. Und ich meine, im politischen Berlin, das muss ich Ihnen nicht erzählen, wird nur geredet miteinander und insbesondere übereinander. Ja. Und dann kriegst du das nicht mit. Wie kann das sein?
Und es wurde vor allem auch schon mindestens eine Woche, wenn nicht mehrere Wochen, über die Kritik
an der Kandidatin in der CDU, auch an der Fraktionsspitze.
Genau, und ich
finde, das weiß ich, diskutiert. Das heißt, Sie sagen, Herr Lanz, da sind doch Profis am Werk. Also das war alles andere als professionell. Ne? Wie kann man das erklären? Die haben die Mehrheitsverhältnisse falsch eingeschätzt. Die haben gedacht, das ist doch ein politischer Deal unter vielen kommen. Kriegen wir schon irgendwie hin und haben einfach tatsächlich nicht erkannt, dass es da ums Tafelsilber der Partei geht. Und halte es für so gut wie ausgeschlossen, dass sich die Union jetzt noch an die Seite der Kandidatin stellen wird.
Das wäre ein Akt von Größe.
Ich hätte auch den starken Verdacht, dass der Auftritt heute Abend hier in der Sendung, der mutig war und menschlich für mich absolut nachvollziehbar, trotzdem mir in der Sache nicht helfen wird.
Warum nicht?
Und vielleicht nur noch ein Gedanke, weil es gerade um Kampagnen ging. Im vergangenen Jahr gab es eine Kampagne Abtreibung legalisieren jetzt, die erklärtermaßen irgendwie die Ampelkoalitionäre bearbeitet hat mit Telefonaten, mit Mails und so weiter. Und die Union hat im vergangenen Jahr deshalb gesagt, hier findet aber ein übler Kulturkampf statt. Die Taz hat damals kommentiert, die Union behaupte mit Schaum vorm Mund, es gäbe einen Kulturkampf, so ein Quatsch.
Ja, weil es keinen Kulturkampf gibt.
Es gibt Kulturkampf von links, von rechts. Hat es jetzt Kampagnenversuche gegeben von verschiedenen Akteuren? Ja. Haben die mitunter wirklich übel über die Stränge geschlagen und dieser Frau auch wirklich unter der Gürtellinie böse mitgespielt? Absolut. Aber die Unterstellung, die ich mitunter auch in der Berichterstattung der Taz jetzt fast täglich wiederfinde, hier seien irgendwie rechte Blogger, hätten quasi die Union durch die Manege geführt, das ist doch Quatsch.
Aber dass da 37.000 Mails abgesetzt worden sind.
Aber nochmal, es gab
Unionsabgeordnete,
dass es diese Petition gibt,
das können Sie doch nicht leugnen.
Es gab diese Kampagnenversuche, aber es gab doch auch die sehr seriöse Kritik in allen möglichen bürgerlichen, überregionalen Medien. Es gab die seriöse, gut begründete, theologisch durchargumentierte Kritik der Kirchen, die nicht immer polemisch war. Und das kann man doch nicht wegwischen.
Sehe ich ganz genauso. Aber, und ich finde auch, man muss da sauber trennen. Deswegen lohnt es sich, gerade an so einem Abend wie heute, genau hinzugucken. Und Kampagne an der einen oder anderen Stelle ganz sicher.
Ein Gedanke.
Aber erstmal haben vorne Kollegen ihren Job gemacht. Ja. Recherchiert, berichtet und gemerkt, da gibt es ein Thema in der Konsistenz der Begründung, da gibt es ein Thema mit Überzeugungen, Grundüberzeugungen von CDU-Abgeordneten.
Ja, aber vielleicht noch
etwas. Und da kommt was hoch. Ich hab auch im Hintergrund das ein oder andere Telefonat geführt. Also es ist erstaunlich, wie früh manche in der Union schon wussten, dass es da ein Problem gibt. Wie spät es die Fraktionsführung in Berlin gemerkt hat.
Sind die Positionen von Frau Brosius-Gersdorf politisch legitim? Absolut. So. Hören die in den Diskurs, auch in die Mitte des Diskurses? Absolut. Muss man ihre Selbsteinschätzung teilen, dass das gemäßigt ist? Da würde ich jetzt mal selbst ein Fragezeichen setzen. Das mag man bei der Taz dann wiederum anders sehen. Die Frage
aber das
ist,
halten wir doch alles aus. Ja, das ist doch nicht
Frage
das Thema.
Ob jemand, der sich so pointiert zu gesellschaftspolitisch hoch aufgeladenen Themen wieder und wieder äußert, trauen wir dem sozusagen dieses höchste Amt zu? Und da setze ich halt das Fragezeichen. Sie hat vorhin mehrfach betont, es ging ihr doch immer sozusagen um die Erörterung rechtswissenschaftlicher Fragen. Da gibt es noch ganz viele Beispiele, wo ich sagen würde, nee, da ging es eben nicht nur um die Erörterung wissenschaftlicher Fragen. Stichwort Parität. Muss man quasi Quoten bei Wahlen einführen, ne? Für Frauen. Da hat sie mal einen Aufsatz zugeschrieben, da hat sie auch heute Morgen in dieser Verteidigungsschrift, die Anwälte verbreitet haben, gesagt, sie hätte doch da nur eine rechtswissenschaftliche Diskussion wiedergeben. Nein, hat sie nicht. Am Ende des Textes steht klipp und klar, Quoten für den Bundestag, für Landtage, für kommunale Vertretung sind überfällig.
Ich könnte noch mehr Themen zitieren, zu denen sich Frau Brosius-Gersdorf geäußert hat. Zum Beispiel zum Bürgergeld. Sie war für Verschärfung von Sanktionen für Bürgergeldempfänger. Zum Beispiel für Rente mit 63. Ja. Sie ist für die Abschaffung der Rente mit 63. Zum Beispiel zum Rentenalter.
Deswegen habe ich das vorhin kurz angesprochen. Es gibt da sehr viele interessante Positionen, die zum Teil sehr konservative Positionen sind.
Mit dem Thema habe ich ein Problem. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, natürlich ist sie dafür geeignet. Man kann ihr doch nicht vorwerfen, dass sie als Rechtswissenschaftlerin eine Stellung bezieht zu umstrittenen politischen Themen und dann zu einer Schlussfolgerung kommt. Ist das der Vorwurf, der ihr gemacht wird? Und die Meinung gefällt mir nicht, also ist sie für mich nicht tragbar?
In der Summe, wenn es sozusagen um eine liberale Vorstellung vom Wahlrecht beispielsweise geht, und da gibt es seit Jahren irgendwie eine Vielzahl von Texten, die argumentieren, warum Parität beispielsweise und irgendwie Ergebnisgleichheit statt Chancengleichheit im Widerspruch zu liberalen Kernüberzeugungen in einer Demokratie gehören, rauf und runter. Da würde ich sagen, wäre das für mich aus bürgerlicher, klassisch-liberaler Perspektive ein Grund, sie nicht in so ein Gericht zu nehmen. Aber natürlich kann man die Position
vertreten. Dann sind wir doch in einer Position, wo wir sagen, also wir können nur noch Verfassungsrichterinnen akzeptieren, die politisch unserer Meinung sind. Und das würde tatsächlich das Verfassungsgericht...
Aber wessen politischer Meinung
wäre dann die Frage? Ja, genau. Also das ist, da geht doch um die Breite der Gesellschaft.
Aber nochmal, der Bundestag wählt diese Kandidaten mit Zweidrittelmehrheit. Und ich kann doch dem Abgeordneten nicht vorschreiben, wie er zu wählen hat. Wenn er sagt, das sind zu viele politische Überzeugungen, die meiner Überzeugung nicht entsprechen.
Genau, das ist ja exakt, ob es das
was da passiert.
Das ist demokratische Normalität. Sozusagen noch einmal als Gedanke, nur ganz schnell das Dilemma. Also man kann sagen, das ist eine Sternstunde der Demokratie, wenn Abgeordnete sagen, wir sind unserem Gewissen verpflichtet. Absolut. Und das tragen wir nicht mit.
Ja.
Man kann natürlich auch sagen, du kommst irgendwann, wenn es ums nackte Regieren geht, in eine schwierige Situation, wenn du keine Fraktionsmehrheit mehr herstellen kannst.
Im Prinzip könntest du den Koalitionsvertrag zur Disposition stellen. Ich meine, vor einer Woche hatten wir die Abstimmung über den Familiennachzug. Da haben SPD-Abgeordnete unter Tränen gesagt, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung. Das geht gegen mein Gewissen. Ich stimme trotzdem zu, weil ich dem Koalitionsvertrag verpflichtet bin.
Also
wenn wir diese Diskussion so weiterführen, dann können wir sagen, dann brauchen wir in Kürze eine neue Regierung.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sind leider schon am Ende der Zeit und hoffe, Sie sehen es ähnlich wie ich auch. Immer wenn es ganz hoch hergeht und hart zur Sache geht, finde ich, sind das auch immer Momente der Wahrheit, der Selbstvergewisserung, in denen viele Dinge mal geklärt werden, weil man sie einfach mal ausdiskutiert. Und das sollten wir bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.